ID, das heißt it, it. Ben.
Ja. Hallo und herzlich willkommen zur 68. Ausgabe des Area Games Cast. Diesmal versammelt vor dem Mikrofon. Man fängt mit sich selber an, deswegen zu meiner Rechten, Daniel
Kuhn. Mit der Frau zuerst hier.
Mit der Frau zuerst? Naja, das muss jetzt mal nachgewiesen werden.
Also. Ja gut, dann sage ich halt Hallo, wenn ihr das unbedingt wollt.
Ja, ja. Also, wir haben wieder den Daniel Puck, Mr. 30 cm.
Zu Gruß.
Wir haben am Start den David Heim.
Zum Gruß.
Ja, nicht etwa David, ich sondern David.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Der Mann, der euch den Sims 3 Test geliefert hat. Ja, ja. Falls ihr noch kein Gesicht zuordnen könnt, dann ist natürlich wieder dabei Daniela Katzenberger.
Alias das Geld to the dumm, to the die.
Ja, genau. Und natürlich wieder sozusagen der Leitung des Podcasts, der Chefkonstrukteur, der Obermotz.
Der Spielemacher,
der Spieleveteran. Alexander hat schon gefuckt. Genau, und der 68. Podcast, ihr habt es gehört, wieder einen, wir haben in das Archiv der Podcast-Intros gegriffen, weil uns der liebe Minute Rush ja versprochen hat, uns noch einen neuen Remix zu mixen, nachdem der alte so als so ein bisschen langweilig verschrieben worden ist. Und jetzt kommen Geräusche.
Das ist schön. Da ist jemand in den Urlaub geflogen.
Ja, das ist schön, wenn Kollegen in unserem neuen Büro hier mit Rollkoffern durch die Gegend fahren und der Raum, in dem wir den Podcast aufnehmen, noch keinen
Verschluss. Die haben das einfach falsch verstanden mit dem Umzug. Die dachten, sie selbst müssten hier hin. Deswegen haben ihre ganzen Sachen hingebracht.
Das ist nämlich noch Leidenschaft für den Beruf, ja?
Ja. Aber auf alle Fälle haben wir unsere Versprechen soweit erstmal gehalten, denn wer will, kann sich verschiedene Remixe runterladen auf der Minute Rush Musikplattenseite. Und wir haben euch ein paar Fotos spendiert bei Facebook und unter dem Podcast. Wenn ihr mal sehen wollt, wie die Area Games Redaktion mittlerweile aussieht, dann könnt ihr euch die Fotos angucken. Genau, geile Sache, coole Sache. Aber wir fangen den Podcast wie immer natürlich an mit den Spielen, die wir so gespielt haben. Und das sind nicht allzu viele, weil wir irgendwie umgezogen sind und die Adressänderung muss ich erstmal durchsprechen. Deswegen sitzen wir wie verzweifelt und warten noch auf einige Muster, die bis jetzt noch nicht eingetroffen sind.
Ich glaube, sie läuft
nur hier lang.
Absichtlich hier lang, ja, dabei, ja. Damit sie im Podcast ist.
Das ist so eine Attention-Horn.
Ja.
Also wirklich.
Ah, guck, hier sind meine Füße zu hören.
Ja, klar. Das bin ich ja da vorbei.
Das bin ich. Ich bin in der Park verschult. Mhm. Und hier ist so ein Heil. Ist euch das schon aufgefallen?
Ja, ja, genau.
Ich war gemütlich.
Ich finde den Raum nicht so optimal, aber ich finde ja alles scheiße.
Ja, vielleicht ist ja noch ein paar Pflanzen rein oder so, um den Schall abzufangen.
Ja, genau. Oder wir machen das nächste Mal vorne in unserem Rauchersalon. Das könnten wir natürlich auch.
Weil der Nichtraucher genau das Richtige.
Ja, aber da ist der Hall nicht so stark.
Und es ist schön, bequem.
Ja. Schön und bequem. Star Wars, The Force Unleashed 2. Wollen wir da mal erst die Arbeit, dann das Vergnügen?
Willst du oder ich? Ja, du hast ja auch gespielt, oder?
Ja, ich glaube, es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Irgendwie. Das Ding ist also ein totales Desaster im Vergleich zum ersten Teil. Und nach fünf Stunden ist das Elend, bei mir waren sogar 4 Stunden, da ist das Elend dann vorbei. Bis dahin, das Kämpfen und so, das hat mir ziemlichen Spaß gemacht. Das hat auch im ersten Teil.
Das ist geil, diese Flasche.
Ja. Die Daniela Katzenberger, die ist auch zu nüchtern, also, muss ich jetzt mal sagen.
Also zum Glas.
Ja. Obwohl, auch da kamen schon die ersten Beschwerden.
Also da macht es halt viel, viel, viel wett. Ja, also dieses schnelle Pacing mit ein paar kämpfen, Bosskämpfen, aber und dann sind auch wieder ganz viele Sachen, wo du in den Raum kommst, dann kommen 20 Sturmtruppen reingelaufen, dann gehst du in den nächsten Raum, da sind es dann schon 21 Sturmtruppen, damit es ja auch schön...
Da ist
ja
eine Variante.
Ja, und das bis zum Ende ändert sich daran halt echt nichts. Ich fand es traurig. Ganz krass.
Das ist aber komisch, weil natürlich sie super geschickt waren mit der Demo. Weil bis jetzt hatten wir ja mal so den gegenteiligen Effekt. Wir hatten jetzt in Mafia 2 und wir hatten hier Arcania, wo die Demo zumindest so ehrlich war, halt, dass die Demo meistens all die Probleme hatte und Schwächen, die dann auch das vollwertige Spiel hat, wo das dann dazu geführt hat, dass viele Leute von der Demo eher abgeschreckt waren. Mhm. Und bei Star Wars Force Unleashed 2 war die Demo ja eigentlich Hammer. Also es war ja ein super cooler Level, da dieser
Camino-Einstieg. Das ist es auch. Ja. Das ist es. Dann hast du alles gesehen, dann hast du im Prinzip das Spiel durchgespielt.
Was auch lustig ist, weil das... drehst du dir gerade eine Kaugummi-Zigarette? Sieht so aus von hier. Das Camino-Level ist ja lustigerweise dann auch wieder das letzte Level. Das heißt, du spielst es sogar zweimal.
Also das Freche ist, dass die besitzen die Frechheit, die haben drei Settings. Ja? Ja. Und die besitzen die Frechheit, dich dann zum Schluss per Backtracking in dieselben Sachen nochmal zu schicken. Und zwischendurch kommt diese Dagobah-Episode, mit der sie halt echt geworben haben im Vorhinein. Wo dann jeder dachte, was raschelst du denn jetzt hier? Stresst der mich sogar?
Du musst immer was zu spielen. Ja. Ja.
Und das Ding geht 3 Minuten und du darfst nicht mal selber ans Bett. Also ich war, das dachte ich auch, was geht denn jetzt?
Na, es war auch so sinnlos. Es hat ja überhaupt nichts für die Handlung irgendwie gebracht oder so.
Nein?
Alles wusste er schon vorher.
Ja.
Und Yoda hat auch nichts gesagt. Yoda hat nur gesagt, ja, geh mal in die Höhle.
In die Höhle du gehen musst, hat er gesagt.
Und da findest du dann, was du suchst, hat er aber nicht gefunden.
Ja, ja.
Und dann ist er einfach wieder zurückgegangen zu den anderen.
Ich habe keinen roten Faden erkennen können. Es gibt wirklich null Story.
Also, und ich fand hier den General Kotor, Jedi da total, General Kotor, total unsympathisch. Ich habe den gehasst.
Aber alle, alle scheiße in dem Spiel. Ja. Der Einzige, der noch ein bisschen Persönlichkeit hat, ist Darth Vader und den musst du da scheiße finden, weil er der Bösewicht ist.
Ja, aber der wird dann auch scheiße am Ende.
Ja.
Also über die anderen dürfen wir ja natürlich jetzt hier noch nicht reden, aber die sind auch beide total kacke.
Ja,
also
alles ist so wieder schlecht und dieser rote Faden, der da ist,
Weil ich sagen muss, ich fand das Kämpfen und auch die Grafik an sich immer noch gut genug, dass ich so an einem Stück durchgespielt habe und ich fand es jetzt nicht total kacke. Ich fand eher die Enttäuschung, dass es nicht Teil 1 in besser geworden ist, sondern eher Teil 1 in schlechter.
Ja.
Die hat es eigentlich kaputt gemacht.
Ja, ja.
Weil so grundsätzlich von der Substanz her war immer noch viel da, was so ein bisschen Spaß gemacht hat.
Ich habe mich schon sehr gelangweilt. Also ich muss schon sagen, nachdem sich denn, wenn sich das dann halt immer wieder in den Levels ist, halt wirklich auch, weil du diese Takedowns, die du da hast, die sind ja auch immer dieselben.
Und ja, dann, genau.
Bei den großen Robotern musst du sie halt anwenden, sonst kommst du kaum drum herum. Und dadurch ist da immer wieder dasselbe.
Ja, auch schwer, wenn du nachher gegen diese... die auch Laserschwert haben, da musst du auch immer diesen einen Finishing-Move machen, der immer gleich aussieht.
Ja.
Also ich finde eher das Verblüffende, dass das erste Star Wars war schon nicht, zwar technisch so seine kleinen Macken hatte, so ein bisschen, aber war im Grunde eher auch gerade im Vergleich zum zweiten Teil ja ziemlich umfangreich. Also alleine,
du bist doppelt so lang.
Ja,
das ist doppelt so lang gewesen.
Ja, genau. Also du hattest auf alle Fälle mehr als 8 oder 9 verschiedene Welten, die du da besucht hast.
Ja.
Und die halt auch absolut unterschiedlich waren. Und bis auf das Nervige mit dem Sternenzerstörer, das so ewig gedauert hat, den da runterzuholen.
Ja.
Mit dieser total ungenauen Angabe. Ihr drückt den nach unten und den nach oben, aber irgendwie so.
Aber so solche Bosskämpfer hast du jetzt auch wieder. Also auch wieder.
Gegen dieses Riesenmonster fand ich so grässlich, diesen Kampf
in der Arena. Schlimmer ist eigentlich nur der Endkampf. Ja, will ich jetzt nicht viel vorwegnehmen, aber der hat zwar nicht diese langen Knöpfchendrücke rein, aber der ist halt bestimmt 20 Minuten lang. Und vor allem, ich bin mehrmals gestorben, kurz vor Schluss. Da ist ein Save Point, der ist irgendwie bei 20% des Lebensbalkens und der wirft dich 10 Minuten zurück.
Das stimmt.
Ist eine Frechheit, also das geht gar nicht.
Ja, ich finde das Lustige auch, im Endkampf gegen Darth Vader übrigens, Überraschung. Der wehrt sich ja gar nicht eigentlich.
Nee.
Wenn er alleine ist, hackst du auf den einen und der schlägt noch nicht mal zurück. Der schubst dich manchmal, der macht er nicht. Und das Einzige, was er macht, um sich zu wehren, ist, dass er dann immer wieder so Armeen von unfertigen Klonen auf sich schickt. Und die sind letztendlich viel gefährlicher als er selbst.
Ja.
Und da erinnere ich mich wieder an den ersten Teil zurück. Da gab es ganz viele Laserschwertkämpfe gegen so andere Sith und Jedi. Und
gegen Coda zum Beispiel.
Am Ende, ja, genau.
Und das war ein sehr, sehr geiler Kampf.
Gegen Palpatine dann noch auch so ganz viele so kleine Highlights. Und ich fand halt bei den Lichtschaltkämpfen damals schon die Steuerung so blöd. Das war einfach so ein beklopptes, alle hacken aufeinander ein, bis einer tot ist. Und jetzt haben sie den ganz gestrichen.
Bei Knights of the Old Republic fand ich das damals geil, dass du wirklich diese Animation, wo Schwert auch Schwert trifft. Und das ist dann auch wirklich so ein Wechselspiel aus Parade, Schlag und...
dass die Schwerter manchmal auch so ein, zwei Sekunden miteinander waren und dann...
Und bei Force of Leech war es auch beim ersten Teil schon so, das ist ein einziges Gewackel. Er macht so, wie so ein behinderter Zirkusclown, wackelt dann mit dem Ding rum und du gehst halt einfach davon aus, dass er seinen Gegner getroffen hat. Und es ist...
Tschüss.
Ja.
Also ich glaube, wir haben noch Schwierigkeiten, dieses Konzept eines Podcasts mit den anderen Mitarbeitern noch so richtig zu verarbeiten. Also
eine richtige Dynamik kommt da nicht auf. Die Dynamik entsteht im Prinzip durch das Gewackel von Starkiller, der so ein bisschen wie Darth Maul auf Speed wirkt. Aber so richtige Schwertkämpfe sehen anders aus.
Ja, ich fand besonders schade, wenn
jetzt mit vollem Mund.
Nee, mit Cutscenes.
Es kann sein, dass einige Leser jetzt ganz kurz an ihrem Verstand dann und ihrem Gehör zweifeln.
Bin ich vielleicht in der fünften Traumebene?
Ja. Ihr seid nicht etwa irgendwie im Limbus gelandet, sondern das Verwirrende ist, wir haben jetzt gerade eben den Platz gewechselt. Zum einen, weil die Batterien von unserem Aufnahmegerät gerade alle waren. Zum anderen, weil andauernd irgendwelche Leute vorbeigelaufen sind und weil in diesem Raum, in dem wir uns jetzt befinden, die Akustik besser ist. Und deswegen kann es sein, dass das nicht ganz nahtlos war, der Übergang. Und, weil das ist ja auch ein Stereo-Aufnahmegerät, dass vielleicht Daniel jetzt plötzlich wieder von links kommt, obwohl er von rechts kommt. Also wie gesagt, das ist alles sehr mysteriös.
Ja. Und du kommst sonst immer von hinten.
Ah, nicht schlecht. Ladies and Gentlemen, Daniel.
Jeden Podcast gibt es einen Witz. Das Versprechen habe ich irgendwann mal abgegeben.
Auch gut oder nicht?
ich finde das schade, wenn man immer sieht, dass da diese vorgegenannten CGI-Cutscenes gibt, schon David. Das ist ja auch gespielt. Da gibt es vorgegenannte CGI-Cutscenes.
Er reagiert nur auf David.
David.
Ab sofort.
David. Und die sehen richtig cool aus. Und die Cutscenes in Spielgrafik, die auch halt so vorberechnet sind, sehen fast genauso gut aus. Und das ist dann immer so schade zu sehen, dass da offenbar so viel Potenzial da war, was komplett ungenutzt bleibt. Weil an sich, so rein technisch, war diesmal alles da. Auch die Steuerung ist viel besser, finde ich, als beim ersten Teil. Ist ja immer noch nicht ganz perfekt, aber es spielt sich halt sehr flüssig. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Wie ging es dir? Nein, mir ging es beim Spielen echt so ähnlich, wie es mir bei Fable 3 auch jetzt geht. Als wenn dann wirklich einer so gesagt hätte, okay Leute, die Technik ist fertig, wir haben mal so ein paar Testlevels gemacht, wie Release ist.
Und wir haben schon rausgeschickt.
Ach, du Scheiße.
Genau. Ja. Als Potenzial, ich meine, wenn man den Vorgänger, der war ja schon großartig. Also er war nicht perfekt,
ja.
Aber er war gut.
War ein tolles Star Wars Spiel.
Vielleicht nicht unbedingt großartig, aber wirklich ein gutes Spiel. Und das einfach nochmal als Grundlage zu haben, das ist ja schon eine ganze Menge. Und ich bin echt überrascht. Also dass da so wenig ist. Weil man hat ja gehört, dass im Vorfeld hieß es, die Entwickler werden gefeuert worden. Ich kann mir echt nicht erklären, also es muss ja wirklich interne Querelen gegeben haben, die ziemlich krass sind, weil 5 Level, so wenig, gibt ja eigentlich auch keine Neuerung. Also nennen wir mal jetzt wirklich, was sich verändert hat. Also die 2 Lichtschwerter sind ja fast schon das Einzige, was so ganz neu ist an diesem Spiel.
Ja, das ist aber nicht viel.
Also aber du kannst besser durchschalten, die Gegner und so, das haben sich geändert, aber das ist alles so ein Sammelsurium aus nicht zu Ende gedachten Ideen. Ich bin echt.
Und der erste Teil ist der erfolgreichste Star Wars Titel aller Zeiten gewesen, hat sich wie oft verkauft, weiß ich, 12, 13 Millionen oder noch mehr. Und das hat ja auch richtig viel so Werbung und so, das läuft jetzt auch wieder die Fernsehwerbung dabei und das ist dann umso merkwürdiger. Ich habe halt gehört, der Typ, der immer die Star Wars Spiele bei LucasArts so überwacht hat, dass da alles so mit der Story in Ordnung ist und so, der auch den ersten Force Unleashed so vorangetrieben hat und der auch der Lead Designer, glaube ich, jetzt im zweiten wieder war, der ist halt von sich ausgegangen und meinte dann immer, das Spiel wird gut, aber ich will jetzt mein eigenes Universum machen mit meiner eigenen Firma, weil ich eigentlich die Kontrolle über meine Sachen behalten will und bla bla bla. Es klingt schon sehr nach...
Nach BioWare Mass Effect.
Ja, vielleicht so ähnlich. Ja.
Grafisch fand ich ein bisschen schwächer, muss ich sagen. Also, beziehungsweise sah aus wie der erste Teil, und der ist ja nun auch schon 2 Jahre alt. Also es gab einige Texturen, wo ich dachte, nee, das geht gar nicht. Gerade der Darkball-Level, der ja eigentlich eine vorgerenderte Zwischensequenz ist. Und die Camino-Sachen waren jetzt auch nicht so der Bringer. Also gut, auf der PlayStation habe ich halt auch noch das Problem, dass das Anti-Aliasing irgendwie rumspinnt, aber...
Also ich habe es auf der Xbox gespielt, da sah es richtig gut aus. Ja. Also gerade das Camino-Level fand ich, war eines so vom Gesamtbild her der besten Sachen, die ich eigentlich diese Generation gesehen habe, würde ich fast sagen. Also ich fand den ganzen Grafikeffekten und so, aber bei Dagobah muss ich zustimmen, das wirkt ein bisschen unfertig alles.
Also vergleichsweise, wenn ich ja jetzt so Titel mit ähnlichem Setting beziehungsweise mit ähnlichem Spielablauf nehme, wie zum Beispiel God of War 3 oder Darksiders, was ich grafisch hammergeil fand.
Aber Moment, auf welcher Plattform hast du Darksiders gespielt? Auf dem PC von morgen?
Weil, nee, auf der PS3 habe ich das
damals. Ich fand das, war sagen okay aus, aber du hast ja auch gespielt.
Ja, also ich fand das war halt, also das war jetzt in keiner Form spektakulär, das war diese solide Grafik, die man so gewohnt ist, für so Action-Adventure. Also, God of War, also da ist auf alle Fälle eine Menge Platz zwischen God of War und Darksiders.
Darksiders hat einen sehr eigenen.
Hat ja diesen World of Warcraft-Look, der ist ja schon so minimiert auf Details. Also, da ist ja nicht, dass die da irgendwie hochauflösende Rüstung oder sowas haben.
Aber es hat einen sehr eigenen Stil und der war sehr hübsch und sehr sauber, wie ich finde. Und hier habe ich jetzt halt sehr, sehr, weiß ich nicht, also bei Camino ist es zum Beispiel so, da hast du ja nur diese grauen Oberflächen.
Und auch immer dieselben Level-Segmente, die sich wiederholen.
Eben.
Ich habe, glaube ich, einen Test geschrieben, das wirkt alles so, als wenn der Lead-Designer der Sternzerstörer Inneneinrichtung das Spieldesign
hätte. Der ist gestorben mit dem. Also, doch, ach Leute, haben keine Ideen mehr, dann kopieren wir den Rest jetzt einfach.
Ja, genau. Und,
ja, aber das ist ja, ich meine, woran denkst du, wenn du hast einen Raum vorgegeben aus dem Film, das ist so eine halbe Kuppel in Grau und Weiß. Ja, und dann denken die Leute so, ja, was könnten wir jetzt machen? Machen wir noch einen Gang dazwischen, in Grau und Weiß. Dann machen wir nochmal eine Kuppel, würde ich sagen, und der Abwechslung halber, dann nochmal einen Gang.
Okay, das Ganze hat der Halo-Reihe auch nie geschadet, also...
Ja,
die auch immer nur so aus drei
Leveln. Die haben nicht das Außenlevel
gefehlt, ja,
bei den Spiels auch. Es gibt diesen zweiten Level, ich weiß gar nicht, wo der spielt, irgendwo.
Das ist so eine Fälschung von der Wolkenstadt irgendwie, ne?
Eben, ja.
Bespin,
ja.
Bisschen. Nein, Bespin ist nicht die Wolkenstadt. Das ist der Gasplanet. Ja. Cloud City ist die Wolkenstadt.
Ja, okay, ja, aber es ist auch Bespin.
Ja,
oh, danke!
Ja,
das
ja, wenn von der
Seite aus Enzyklopädie
geschissen wird.
Ja, aber es ist Bespin, ja.
Sorry.
Nee. Ich will euch nicht dazwischen gehen. Nee.
David, was wolltest du gerade sagen?
Ich weiß nicht, die dumme Scheiße hat mich jetzt total rausgebracht.
Aber die zweite Welt, du wirst immer von der zweiten Welt
erzählen. Ja, die fand ich grafisch ein bisschen abwechslungsreicher, aber
ansonsten ja, ist das. Ich fand, es fehlt halt auch so komplett diese coolen Star Wars-Orte. Ich fand auch den Todessternlaser cool im ersten Teil oder sowas. Mhm. Und ja, jetzt hast du einfach nur, also ich meine, diese Cloud City-Fälschung. Hast du schon im ersten Teil gesehen, da gab es ja auch Wolkenstadt. Und was gab es noch? Dagobah war total die Enttäuschung. Camino ist jetzt nicht so ein Planet, wo ich so sage, boah krass, da gibt es jetzt auch noch was Cooles, wo ich hin möchte auf diesem Planeten.
Ja, vor allen Dingen, es gibt ja, es scheint mal so wie in Episode 2 zu sehen war im Film, es gibt ja da, auf Camino scheint ja nur Wasser
ja
und diese eine Station.
Ja,
als ich damals bei der Ankündigung schon gesehen hatte, dass Force Release 2 diesen Camino-Level hat, dachte ich so, weil ich meine, wer will denn das sehen? Da hast du alles gesehen, wenn du die Filme gesehen hast. Ja, und so ist es halt auch im Spiel jetzt.
Ich meine, das ist ja das Unverständliche, weil ich meine, bei Forster nicht eins, ich meine, das fing an so in Cashew, da diesem Kampf um den Planeten der
Cashew?
Ja,
jetzt kommt Kugana.
Ja, der Wookies. Arschmade, ja. Also da fallen noch mindestens 10 Schauplätze an, wo man da war. Plus halt diesen komischen Schrottplaneten. Und
ja, der war sehr...
Ja, war schlecht, war auch nicht schön.
Ja, es gab auch diese coole Station, die um so ein Salak drum gebaut wurde, ja, wo man dann noch rein konnte in den Magen von dem Vieh, das war auch cool.
Ja. Also, ich verstehe doch nicht, dass man dann sagen kann, so, okay, wir machen eine Fortsetzung und dann heißt es so, wie viele Level habt ihr denn? Der erste hatte 12 und was habt ihr?
Also, das ist krass, du merkst auch auf der Packungsrückseite, wenn du mal das Ding umdrehst, also, da wird dir gar nichts entgegengelogen, sondern das ist ganz, so drei Bilder, ganz wenig Text, weil sie haben ja,
erleben sich Star Wars in drei Level.
Genau. Das ist abgesteckt, weniger Level, weniger Fähigkeiten. Du kannst ja jetzt auch weniger upgraden. Ja, das fände ich auch zum Beispiel sehr schade, dass du die Kombos nicht mehr einzeln upgraden kannst oder auskaufst, sondern du gradest dein Schwert ab und dann fuchtelt er halt mal ein bisschen mehr oder weniger.
Ja, du hast nicht das Gefühl, du wirst mächtiger, ne?
Nein.
Ja.
Hinten von Anfang an steht einfach nur so, weniger ist das neue Meer.
Ja, oder perfekt für die Mittagspause.
Ja, weniger ist das neue Meer. Cool.
Da Das ist zwischendurch Star Wars.
Wir haben dann natürlich auch so einen Auftritt von Boba Fett.
Wenn der kleine Star Wars vorbeikommt.
Wo ich nur so dachte, der ist irgendwann aufgetaucht, dann dachte ich so, cool, nachher kommt noch irgendwas
gegen
Boba Fett.
Das ist der Endkampf.
Bestimmt noch gegen den,
genau.
Und dann ist er einfach nie mehr aufgetaucht, außer bei einem der beiden Enden, ganz am Schluss ist er dann nochmal gekommen, aber so, ohne richtig irgendwie was zu zeigen.
Aber wie du schon sagtest, es kommt wirklich mittendrin so das Gefühl, wo du denkst, da wo die Credits überlaufen, das wäre eigentlich das Spiel angefangen, bis dann alle Entwickler gefeuert wurden.
Ja, okay.
Also, da hat sich dann LucasArts oder EA hat dann gesagt so, hey Leute, jetzt haben wir alle, lass was machen wir jetzt. Ach, einfach hier Texte dafür einblenden, die Leute werden es gar nicht merken.
Ich habe nicht mehr zugehört, ich habe gehofft, dass das
Star Wars zu Ende. Wir haben über Sims 3
gesprochen. Ich wollte vorher mal was anderes dazu sagen, als das.
Natürlich auch ein Nuss.
Ja.
Das ist ein Premium.
Du auch? Macadamia.
Möchtest du auch sowas?
Nee, ich habe schon seine Kekse leer gegessen.
Ja, und aber.
Ja. Die teuren Kekse.
Die billigen Niedelkekse.
Also, die sind erstmal nicht von Niedel. Zweitens. Hat Daniel jetzt nicht mal für 2,99
Euro? Ja. Mach dich über meine 30 Euro Tüte lustig. beim Premium-Nuss-Händler.
Ja. Diese Nuss gibt es nur an einem Baum auf der Welt.
Ja.
Und der trägt nur alle 8 Jahre Früchte. Verdammt. Und zwar 3 Nüsse.
Ich wollte gerade sagen, den trage ich meine
Nuss. Dann will ich 4!
Aber, ja. Und an nichts. Dann gab es noch. Ah ja! Wie kommen die eigentlich auf die scheiß Idee? Also, wenn ich jetzt da arbeiten würde, hätte ich überhaupt nicht gesagt, lass mal diese Story fortsetzen. Weil die war doch im ersten Teil schon so perfekt versöhnlich abgeschlossen. Das Darkiller-Problem war behoben, diese mächtige Figur ist einfach nicht mehr da. Das hat irgendwie so wieder einen Anschluss zum Kanon gefunden. Und
die war, wenn man ehrlich ist, nicht wirklich spektakulär, die
Story im ersten Teil. Und ich würde auch lieber dran, als Star Wars-Fan lieber denken, dass es sie nicht gibt. Weil ich fand das auch nicht so berauschend.
Wie bei den ersten, bei den neuen 3 Filmen.
Ja,
aber es schießt
ja nicht. Aber es hat irgendwie, man hat gesehen, es hat Sinn gegeben irgendwie.
Jetzt ist es ja so, dass die Prämisse, also die Ausgangsprämisse, du wirst halt von Darth Vader ins Rennen geschickt. Hier ist es so, du flüchtest vor ihm. Am ersten Teil wirst du halt losgeschickt. Und der Rest ist fast genauso. Also du findest dann den Coda, den hast du dann irgendwann im Ohr als Sprecher. Ja. Der sagt, geh dahin. Und hier ist es halt so, wie so ein rünftiger Affe, rennt er dann rum. Nein! Ich muss Juno finden.
Ja.
Ich habe immer darauf gewartet, dass sie auf die Schulter klopft oder auf die Brust so muss Juno finden.
Also, ich habe nur darauf gewartet, dass irgendwie dieser Michael Cera aussieht. Ja, wegen Juno.
Ach so.
Er ist nicht so der Kinotyp.
Nee, da gehe ich mir nicht so aus. Ich dachte, hättest du jetzt...
Nein, aber ich verstehe einfach das, woher er nicht. Ich verstehe ihn nicht. Warum?
Er hat eine Maske auf, ich meine.
Ja, klar. Aber er hatte diesen Stark, diese Idee, so einen kleinen geheimen Schüler zu haben, ja. Mhm. Und das ist dann scheiße gelaufen. Und er hat sich dann irgendwie verliebt und bla bla bla. Und dadurch ist dann, die knüpfen ja an dieses Ende von Teil 1 an, die Rebellion praktisch entstanden und hat ihre Symbolfigur und ihr Logo bekommen.
Ich fand, dass der Imperator nie was davon mitbekommen. Obwohl er sonst mal alles weiß.
Ich glaube, am Ende schon. Da gab es auch diesen Kampf, wo er aufgetaucht ist.
So. Ja, dann ist er ja nicht sehr nachtragend gegenüber dafür.
Ja, aber
es ist ja auch so.
Ist ja ein alter Mann, der kommt. Der nur noch gepflegter. Ja. Nee, aber warum sagt Darth Vader dann, um diese Rebellen aufzuhalten,
klone
diesen Typen, der sie erschaffen hat, das, was schon vorher nicht funktioniert hat, tut nicht mal einmal. Warum?
Und zwar massenhaft.
Ja.
Ja, kommen wir zu die Sims 3.
Hat schon bei Resident Evil so geklappt. Mit den Klonen.
Ja,
die Sims 3. Saskia und David haben jetzt das Wort.
Du darfst.
Was kann man über Sims 4 erzählen? Jeder kennt es eigentlich, oder?
Also das ist übrigens eine gute Idee, um einen Podcast grundsätzlich anzugehen. Ja. Was sollen wir über die Spiele reden?
Ich würde sagen, wir überlegen einfach mit Schweigeminute ein.
Also, nein, eins muss ich gleich mal sagen.
Vielleicht die Spiele, wenn es euch interessiert.
Das hast du ja noch, finde ich, heute schon genug gesagt.
Ja.
Ach, okay.
Genug ist genug.
Das ist die Katze.
Jetzt sag, was du willst.
Es ist gut umgesetzt auf jeden Fall.
War jetzt nicht so langweilig. Also das Witzige ist ja, dass die beiden, also wir haben jetzt hier Junge und Mädchen, die Sims 3 gespielt haben, ist sowieso schon mal schwul genug, dass David überhaupt zugibt, Sims 3 zu spielen.
Ja.
Und dann die Nacht noch durch.
Mhm.
Aber viel interessanter ist, die beiden haben es unterschiedlich gespielt. Und zwar geschlechterspezifisch.
Ja, das ist ja, du bist ja eine, die dann die Tischdecken da näht und dann eigene Designs entwickelt. Und das ist sowieso dieses typische, also die typische Herangehensweise von Männern ist, die Sims-Familie packen ins Haus einmauern, alle Türen weg, damit sie erstmal verhungern.
Oder ein Schwimmbad bauen.
Oder wir müssen einen eigenen Friedhof an.
Männer bringen ihre Sims erstmal um. Ja, und dann wird dann, dann wird dann halt erst richtig losgespielt. Frauen fangen an, bevor der erste Sim steht, vergehen schon mal 4 Stunden, weil dann nur die Hautfarbe und die Haarfarbe, oder? Wie lange brauchst du, um einen Sim zu bauen?
So lang. Ich habe eigentlich immer das Höchste von allem immer genommen.
Ja, aber du hast doch gesagt, du hast irgendwelche Tischdecken oder so.
Ich habe die Wohnung eingefärbt, aber ich habe jetzt nicht 5 Stunden lang die Wohnung da umgefärbt.
Bei mir liegt alles voller Pizzakartons, das muss reichen.
Ja. Mhm. Aber ich muss sagen, ich bin da also auch nicht ganz so typisch, weil ich habe Sims 1 und 2 gespielt. Und bei mir war das immer so, ich habe immer am meisten Zeit, also ich habe 4 Stunden gebraucht, um das Haus zu bauen. So 2 Etagen, toll, die Räume mit Tapeten, alles mit Tischen, Stühlen ausgerüstet und so. Und dann habe ich meinen Sims erschaffen, dann war mein Sim da drin und dann habe ich aufgehört zu spielen. Weil für mich war das Hausbauen das einzige
Teil. Da hört ja das Spiel auch auf. Das ist ja wirklich so, bei Teil 1 und Teil 2 war es wirklich dieses Micromanagement, bauen, Sim entwerfen und dann ging es halt darum, Bedürfnisse zu bedecken.
Den so am Leben zu halten,
ja. Und das war das, was mich immer abgeschreckt hat. Ja, ich hasse es, diese Typen, bei Teil 2 war es ja so, wir haben so viele Sachen, pullern gehen, abwaschen, Müll runterbringen und wenn alle eins davon nicht geklappt hat, war das gleich die anderen Sachen. Mit beeinflusst und also ist furchtbar gewesen, ja. Und jetzt hast du halt aber endlich diese Spielziele, ja, und die machen das Ganze zu einem echten Spiel. Mit Missionen quasi. Du hast Wünsche, die du erfüllen musst, Lebenswünsche, Herausforderungen kannst du annehmen. Wie heißen diese Dinger, wo du dann ab und zu so Gelegenheiten heißen die. Da ruft dich dann irgendwie einer an und sagt, ey, lies jetzt dieses Buch, bring das morgen auf Arbeit mit und dann kriegst du eine Gehaltserhöhung. Solche Sachen.
Das ist ja wie
im
Leben.
Das ist ultra simpel im Prinzip, aber das ist so eine Motivationsspirale, die hält jemanden wie mich, der, ich bin zum Beispiel so eine Achievement-Hure bei jedem Spiel. Ja, bin ich einer der...
Ja, natürlich meinst du jetzt, du meinst jetzt
Achievement-Spiel, weil wir müssen ja... Achievements gibt es ja... auch für das Spiel, klar, aber im Spiel ist es ja so, dass du diese Wünsche und so, das ist ja eigentlich nichts anderes als Achievements, du schließt das ab und kriegst dafür Punkte und von diesen Punkten kaufst du dir wiederum Verbesserungen. Du kannst ja davon neue Möbel holen oder du kaufst dir einfach was für den Sim. Ja, der Sim lernt schneller, der Sim muss nicht mehr so oft auf Toilette und so. Das wäre einfach
das Spiel.
Also es ist im Prinzip so, wie mit einem Gamerscore, nur wenn er halt dir was bringen würde. Ja, und dadurch denkst du denn halt so, oh komm, jetzt holst du dir hier noch Level 8, du kannst deinen Job-Level irgendwie erreichen und wenn du dir den holst, dann kannst du ihn verbessern und das ist schon sehr geil, also mich hat das total motiviert.
Gibt es eigentlich bei der Konsolenversion irgendwelche Online-Funktionen, dass man in Nachbarschaften von echten Menschen reingehen kann oder sowas?
Ja, aber du kannst eigene Figuren erstellen und halt diese Designs eben, du kannst ja jeden Stuhl jetzt nochmal einfärben mit allen Farben, die es gibt. Und das kannst du dann online stellen.
Okay.
Aber es geht übrigens nicht, dass du mehrere Sims in deiner eigenen Nachbarschaft erstellst, was ich ziemlich blöd finde. Also das heißt, du hast nur deinen eigenen, der total wie ein Idiot ausschaut und alle anderen sind einfach mal. Ja,
du kannst eine Familie machen, aber...
Ja, eine Familie, aber nicht, dass du jetzt zum Beispiel den Hans Wurst erstellst und dann kannst du aber noch die Pippi Langstrumpf besuchen, weil du die selber gebaut hast, so auf die Art.
Ja, wobei ich sagen muss, ich als Mann bin mit mehr als einem Sim schon überfordert. Ja, von daher, ich möchte keine Kleinstadt da irgendwie verwalten.
Nein, das machst du ja dann nicht. Es geht einfach nur, dass jetzt in der Stadt noch ganz viele andere Läden, die du auch gebaut hast.
Ja.
Das sind alle idiotisch.
Also Inzestdorf.
Ja, aber zwei Monate. Ja, oh, du hast dir gemerkt. Ja, nein.
So Figuren, wie sie baut, sind also so... Sie hat das jetzt relativ spontan gesagt, die heißen echt so Hans Wurst und Pippi Langstrumpf.
Ja, also meine heißt meistens, die Mädels heißen Truller und heißen Typ, die Männer.
Mein Truller.
Sykrelex. Sag mal, du wärst immer
lächerlich. Der Hund heißt Hund.
Hund ist Hund. Ja. Nee, Hunde habe ich, kann nicht leiden.
Meine beste Familie bei Sims 2 war damals German Streetwood und Elaine Streetwood. Und als der Sohn, der Chuck, kam, ist alles im Wachurteil gegangen. Das ist das Schlimmste bei den Sims, das habe ich nie gerafft. Wir haben irgendwie so ein Baby oder so ein Kind versorgt, ohne dass das Leben den Bach untergeht.
Aber das auch eine Lektion
ist. Also ja. Ich habe eine lesbische Beziehung jetzt herangezüchtet, also auf Mann und Frau stehe ich halt nicht. Aber können wir das streichen? Das war nicht nochmal der Sinn.
Naja, aber ich finde jetzt...
Wir haben schon verstanden.
So, Es ist natürlich, es macht Spaß, aber es ist halt irgendwie, ich finde es immer noch nach wie vor ein Gelegenheitsspiel. Also es hat mich jetzt nicht so ultra gefesselt, so wie dich jetzt.
Ich bin aber auch einer, also ich habe jetzt eine Familie einmal durchgespielt, ja, bis die als Senioren halt gestorben sind und muss sagen, das war's jetzt auch. Ich würde das jetzt nicht mehr anfassen, weil das hat zwar einen hohen Wiederspielwert, wenn du wirklich drin bist in dem Thema, aber für mich ist jetzt der Reiz verflogen. Ich wollte halt einfach mal sehen, wie ist es, so eine Lebenszeitbelohnung zu bekommen, beziehungsweise einen Lebenswunsch zu erfüllen. Wie ist das, wenn sie sterben und
ja, wie ist das, wenn sie sterben? Können die als Geister noch weiterleben?
Ja, hast du es vor 3D gesehen? So ungefähr.
Nein, das meine ich nicht, du Affengesicht.
Ja.
Nein, ich meinte, geht es dann noch? Also ich hatte nur
irgendwelche Bilder gesehen.
Ich hatte nur irgendwelche Bilder gesehen von Geistern.
Ja, ja, du hast zum Beispiel, du kannst auch auf den Friedhof gehen und da hast du dann auch Geister.
Das sind so Karma-Kräfte, wo du Polterabend oder so machst.
Achso, das muss man dazu sagen. Karma-Kräfte sind neu auf der Konsole, so ein exklusives Detail, was der PC nicht hat, damit kannst du halt.
Aber auch, finde ich jetzt nicht so relevant. Es ist einfach sozusagen so eine neue.
Ist ein Gimmick, ja. Genau. Damit kannst du zum Beispiel die Wohnung putzen. Ja, das ist so ein Zauberspruch quasi.
Ja. Ja.
Und damit kannst du die Wohnung putzen und oder die zufrieden machen, die Sims.
Genau, so Sachen. Oder schlechte Sachen.
Kannst auch einen Pischtag veranstalten.
Ja. An sich aber, wie gesagt, die Umsetzung ist klasse gelungen, gerade halt auch, wenn man bedenkt, dass die Steuerung sehr komplex ist, ja, und aber auch das Gameplay toll übertragen wurde.
Ja, das Tolle ist, dass Sims 3 mit einer 8 von 10 dieselbe Wertung bekommen hat wie Fable 3. Und das ist lustig, weil wir sagen immer nur positive Dinge über die Sims 3. Mhm. Und immer wenn wir über Fable reden, sagen wir nur negative Dinge. Und da muss ich selbstkritisch sagen, das hatten einige User in den Kommentaren angemerkt. Und das ist so eine Sache, die glaube ich, öfters mal vorkommt. Ich glaube, vielleicht ist sie auch dem Daniel schon mal bei dem einen oder anderen Test passiert. Es kann manchmal sein, dass Tests irgendwie negativer klingen, als die Wertung, die drunter steht. Vor allem bei Tests, die eine Fortsetzung von irgendwas sind. Also mein Fable 3 Test zum Beispiel, der nennt ganz, ganz viele negative Punkte oder Sachen, die ich nicht so toll finde. Und am Ende fragt man sich so, naja, das liest sich wie eine 6 von 10, aber eine 8 von 10 ist drunter. Und das Komische ist, dass das haben ja auch viele geschrieben darunter, dass das Spiel halt trotzdem eben noch ein bisschen Spaß macht. Also nicht ein bisschen, sondern dass man halt da durchaus so seine 6, 7, 8 Stunden Spaß haben kann, auch wenn da viel automatisch abläuft. Aber das Problem ist halt, das hatte man halt mit Fable 2 eben genauso. Also das
besser.
Oder teilweise eben besser. Und das setze ich schon bei dem Test sozusagen fast als gegeben voraus. Also
trotzdem musst du es schon so schreiben. Ja,
ja, aber jetzt...
Das ist immer schwierig.
Das ist aber schwierig, dann immer so nochmal zu erschreiben. Weil man... das jetzt kommt das große Problem und das ist das... Ich finde es schade, weil Daniel ist bei dem Teil, glaube ich, noch nicht. Das Spiel kippt so extrem in dem Moment, wo du König wirst.
Ich finde es aber schon vorher, wenn du es sagst.
Ja, okay. Darüber können wir gleich noch reden. Aber das kippt so und deswegen im Gedächtnis bleibt ja meistens immer das sozusagen, was du am Ende hattest oder eben so dieser schlechte Nachgeschmack und deswegen ist Fable 3 vor allem eben, dass man eben in vielerlei Hinsicht so enttäuscht worden ist von dem Spiel und darüber hinaus vielleicht ein bisschen die positiven Aspekte vergisst und wenn man bestimmte Sachen beachtet und so, dann kann man oder wenn man auch eine andere Art von Spiel hat, also zum Beispiel bei mir war das so, dass für den Test wollte ich es halt unbedingt vorher durchspielen, das heißt also, ich hatte jetzt mir nicht die Zeit gegeben, dieses Geld zu verdienen oder so und habe mir auch nicht die Zeit gegeben, dieses Ganze, was zum Beispiel so ein Reiz von Fable 3 ausmachen kann, diese Exploration, dass man halt erstmal die ganzen Maps erforscht, dass man die goldenen Schlüssel sucht, dass man die Zwerge sucht und alle abknallt, oder dass man ganz viele Beziehungen knüpft, um diese Gildensiegel zu bekommen, damit man auf dieser Straße zum Sieg dann eben alle Truhen freischaltet. Das sind alles Sachen, da braucht man ein bisschen Zeit und da muss man die Muße für haben. Und beim Test willst du eigentlich so schnell durchspielen, deswegen bist du schnell in diesem Königsmodus und ich glaube, unter Zeitdruck ist Fable auch so ein Spiel, was darunter leidet. Also wenn du das jetzt so, da fallen die Schwächen stärker auf, als wenn du sagst so, oh mein Gott, Fable ist jetzt so mein gute Laune-Spiel, jeden Abend eine Stunde und das über die nächsten 4 Wochen.
Vielleicht, weil du dann beim Königspart schlechtere Karten hast.
Ja.
Aber ich finde, wenn du es länger spielst, habe ich eher den Eindruck, im Moment macht es weniger Spaß. Ich spiele es auch jetzt nur so lange und so akribisch, weil ich weiß, dass ich viel Geld nachher brauche.
Ja, ja.
Nicht in die gleiche Situation zu kommen als König, dass da meine ganzen Leute sterben. Aber ich mach's nicht,
weil es mir keinen Spaß macht. Im Grunde auch noch ein kleiner Tipp. Ich weiß nicht, ob du schon alle Immobilien besitzt oder so, aber es gibt eigentlich nur was, die ganzen Handelsgeschäfte zu erwerben. Und die ganzen Häuser kann man eigentlich fast immer alle verkaufen, weil das ist viel zu viel Arbeit, die dann immer wieder zu renovieren und schick zu machen, weil die bringen ja auch kaum Geld. Also du kennst.
Es gibt so ein paar einzelne, in so einem Kommunikation zum Beispiel,
ja,
die
ja.
sind noch relativ wertvoll. Aber in der Regel hast du da recht. Ich glaube, also, renoviere die auch gar nicht mehr. Also ich lasse die vergammeln, weil das sind zu viele Arbeit, da immer jedes einzelne anzuklicken auf der Karte und dann. Aber ja, ich finde halt
aber dann kosten sie halt noch Geld. Und, aber das ist jetzt bei dir zu spät, weil du brauchst ja in dem Sinne kein Geld mehr. Aber da macht es mehr Sinn, sobald man sich die ersten Kaufhäuser leisten kann, halt die Häuser alle zu verkaufen und nur noch Immobilien zu kaufen, wo Händler ist. Weil ja, die natürlich aus irgendeiner Peter Molyneux'schen Regel anscheinend nicht zerfallen.
Ja, genau.
Ja. Ich finde das auch immer so inkonsequent. Du kannst, wenn du eine Frau heiratest bei Fable, kannst du dir immer einstellen, wie viel Geld du dir zahlst, damit die regelmäßig ihren Unterhalt bekommt und glücklich ist. Warum kann ich nicht dann auch bei Mietwohnungen einfach so einen Regler haben, wo ich sagen kann, so hier, ich zahle für Instandhaltung und muss die nie wieder anfassen? Mhm. Also was soll diese scheiß Feature mit dem reparieren?
Ja, ich wette, das ist, damit du nicht dich einfach nur so hinstellen kannst und deine Konsole anlässt und irgendwie ein Klebeband an den Controller machst, damit er nicht inaktiv ist.
Ganz genau, ja, das war nämlich der Punkt. Genau.
Das ist der Punkt.
Ja, das
weil beim ersten Teil haben die Leute auch ihre Systemuhr umgestellt.
Genau, das geht jetzt nicht mehr. Und das war natürlich eine ganze, weil ich habe ja auch gedacht, so, okay, cool, jetzt die Konsole einfach eine Stunde laufen und verdienst Geld. Mhm. Dann ist es natürlich so, dass der Xbox-Controller sich ausschaltet nach einer Weile. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du das Netzkabel dran hast, das Aufladekabel, ob der dann
immer. Ich glaube dann nicht. Außerdem, dann nicht, wie gesagt, wenn du irgendwas, ein Klebeband an den Stick machst, damit der immer gedrückt wird, du läufst gegen die Wand, dann geht er auch nicht aus.
Ja, aber dann bleibt er einfach stehen. Das ist ja so, das ist auch schon wirklich. Wenn du den Stick immer in eine Richtung machst und der läuft gegen die Wand, dann bleibt er an der Wand einfach stehen. Aber
der Controller geht
nicht aus. Ja, genau, stimmt. Ja, ja. Das sind so diese Klebebandlösungen.
Habe ich bei Darksiders gemacht. Da gab es ein Achievement, dass man irgendwie voll lange reiten musste. Da habe ich auch die ganze Nacht gegen die Wand reiten lassen. Aber ich finde auch, dass Erkunden macht mir nicht mehr so viel Spaß, weil ich finde diese neue Art der Karte total bescheuert. Ich weiß da nicht, wo stehe ich gerade in der Spielwelt. Da werden gar nicht alle Sachen angezeigt, habe ich den Eindruck. Ich bin manchmal im Ort und suche den auf der Karte und finde den einfach nicht. Und ich brauche sowas, ein gewisses Maß an Orientierung, um immer zu wissen, wo war ich schon und wo gibt es vielleicht noch was zu entdecken. Und deswegen finde ich da jetzt, da liegt nicht mehr so viel Reiz drin. Und was dann noch super bescheuert ist, in jeder hundertsten oder tausendsten Truhe findest du vielleicht mal was Interessantes.
Ja.
In jeder anderen findest du eine Möhre. Oder einen Sack Mehl oder einen Ehering, wo ich schon 20 von habe. Was soll denn das, dass immer in den Schatzkisten so banale Sachen drin sind, die ich für ein Apfel und ein Ei an jedem Kiosk da in der Spielwelt kriege? Das kapiere ich nicht.
Was auch komisch ist, diese Gildensiegel-Geschichte. Weißt du, du sagst so zu jemandem so, hallo, gibst du ihm die Hand, kriegst du fast nur das Gildensiegel. Ja. Also für jeden, den du mit Freundschaft schließt, kriegst du ein Gildensiegel. Also,
ich krieg nicht mehr, wenn ich eine gute Wölfe
besiege. Ja, genau.
Ich finde auch die Kämpfe viel schlechter als im zweiten Teil. Und zwar ist das Bescheuerte, dass in jeder Gruppe, erstmal fehlt mir so ein gewisses Feedback, wenn ich die Gegner beschieße, dann ist es entweder wie bei den Wölfen, dass die so voll wegfliegen und dann vielleicht nochmal aufstehen, aber so die normalen Menschen und die späteren Gegner, auch diese Trolle, die bleiben, die gehen meistens einfach geradeaus weiter, auch diese hohlen Männer oder so, bis sie tot sind. Aber da gibt es nicht wirklich so ein Feedback, dass ich den erstmal anschieße und dadurch zurückhalten kann. Und dann gibt es dann immer diese Riesen, die total viel einstecken, die dann meistens noch selber zaubern können oder irgendwelche Sachen beschwören. Und
aber das ist, nerven mich das, einfach. Das ist nämlich wieder so diese The Forst-an-Nicht-Geschichte. Also es gab zum Beispiel ja richtige große Endgegner bei Fable 2. Weißt du, diese wo man den auf den Rücken schießen musste auf bestimmte Stellen. Ja, ja. Diese Trolle oder sowas. Sowas gibt es bei Fable 3 gar nicht mehr. Es gibt eigentlich nur noch so eigentlich so menschengroße Gegner. Und davon auch nur so 6 verschiedene Sorten. Also ich weiß nicht, ob du schon in dieser Falle warst von diesem reichen Typen, dem da in Bowerstone auch die ganzen Sachen gehören. Der dich einfach nur kämpfen lässt in so einer Arena gegen 5 verschiedene Horden von Gegnern.
Ja.
Und das ist wieder so ein kreativer Offenbarungseid. So,
es gibt das ja mehr, da gibt es immer wieder diese Punkte in der Main-Quest, wo du in so einer Arena bist und dann immer einfach nur so unendlich Standardgegner kommen, bis dann irgendwann das Zeitlimit um ist.
Hast du das mit den Waffenaufrüsten mal gemacht? Das ist auch so seltsam.
Oder nicht so wirklich.
Weil es gibt ja... Das
ist ja auch nur die Zauber.
Ja, und das, die sind auch super mächtig. Ja. Das Krasse ist auch, bei den Waffen ist es so, du kannst jede Waffe kann so mit 3 Punkten aufrüsten. Dafür musst du aber bestimmte Ziele schaffen. Die ist bei jeder Waffe unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel so eine Waffe, das als Beispiel ein Ziel, töte 6 Menschen, die dich lieben. Dann wird diese Waffe wieder aufgerüstet. Und das ist sowas, ich kann das mit der Art, wie ich das spiele, nicht vereinbaren.
Ja.
Also ich will ja kein Arschloch spielen, aber um die Waffe aufzurüsten, Ach ja, also das sind so
eine Sache. Ich habe mir das mal angeguckt, aber die Ziele waren alle wirklich auch so, dass ich sie nicht verfolgen wollte. Oder dass ich es versucht habe, aber ich wusste, nee, wo bin ich gerade? Irgendwie so besiege 300 hohle Männer oder sowas.
Ja.
Und ich wusste nicht, soll ich jetzt vielleicht lieber direkt zu einer ganz anderen, stärkeren Waffe wechseln oder wird das dann noch mitgezählt? Und
es wurde aber auch wieder ganz anders angekündigt. Ich meine eigentlich, der Peter Molyneux, das
ist
von jedem, egal was du machst.
Genau, spielst wie du willst.
Und ja, und dann ist der Waffe, jeder hat eine andere Waffe. Und so. Ja, das sind ja auch so, dass man die dann tauschen kann und so, auch untereinander.
Das ist dann die Katzenlage eigentlich bei Area Games. Ich finde es witzig, vorher hast du noch so, ja, ich habe zu viele negative Aspekte zu Fable gleich gesagt, aber trotzdem, ihr habt jetzt 15 Minuten ungelogen nur über das Spiel abgerantet. Ja, also ich bin
Also, ja.
Ist es denn gut oder ist es schlecht?
Ich finde,
ich habe es ja noch nicht gespielt.
Es ist nicht schlecht, aber es ist so, du hast das Gefühl, es hätte richtig gut sein können. Aber
tut jeder Film. So wie jetzt Peter Molyneux spielt.
Es macht eigentlich mal gut.
Es tut unheimlich viel, um deine Liebe kaputt zu machen, finde ich. Nee. Ich finde es so langatmig.
Und
es wirkt so seelenlos auch irgendwie. Weil es ist einfach wieder dieser Märchenlook. Aber in dieser Welt ist fast nichts drin. Ich laufe manchmal durch die Gegend und da ist einfach nichts in so einem Wald. Da ist kein anderes Wesen, außer die Gegner, die ich abknalle. Und es gibt auch kein einziges Gebiet, was richtig so einen Charakter hat, wo ich so sage, dass wie im zweiten Teil gab es sowas öfter, wo ich so sage, ah cool, das ist dieser Ort, an den erinnere ich mich auch nachher nochmal.
Das Problem ist auch, das Spiel ist vom Umfang her okay, es ist technisch solide, also das sind alles zum Beispiel so eine Sachen, die zum Beispiel Forster nicht kaputt machen.
Aber ich finde, es sieht sogar richtig gut aus in den Außenlandschaften.
Genau, es sieht klasse aus und es lässt sich super spielen, aber ich finde, es gibt sehr viele Designentscheidungen, die in meinen Augen fragwürdig sind, aber wo das jeder Spieler für sich abmachen muss und sagen kann, mich stört das nicht, dass das so und so ist, weißt du? Aber ich denke mir dann halt immer, das hätte man anders lösen können. Also wie gesagt, sowas mit dem begehbaren Inventar und all sowas und dieses Ganze auf Mainstream gebürstete, dass man halt irgendwie quasi überhaupt nichts verwalten muss, selber, sondern das Spiel macht das alles alleine. Ja, das sind halt so Sachen, ne?
Weil wir ja schon gesagt haben, mit den Quests, ja, wir machen auch die Quests nicht so wirklich Spaß. Da gibt es vielleicht mal so zwei, die ganz originell sind, wo du einmal, wo so D&D-Spieler sind.
Ja,
und du wirst auf ihren Spieltisch gezogen
als Minifigur. Das ist ein toller Level, genau. Wo du dann so irgendwie Rollen übernehmen musst.
Aber
so am Ende wird es cool, weil am Ende siehst du dann auch die Spieler.
So genau. Also, aber ansonsten sind die Quests echt immer so blöde Botengänge. Oder ich muss irgendjemanden an die Hand nehmen und irgendwo hinbringen. Und es wirkt echt einfach nur so, als wenn ein Dialog ausgetauscht wurde.
Das ist auch so geil. Da wird so ein Feature eingeführt wie, okay, man kann jetzt Leute an die Hand nehmen. Ja. Das wird dann so völlig overdone. Also bei jeder zweiten Mission bist du hinten an die Hand.
Ja.
Also statt dieser Folge mir befehlt, der reicht dann nicht mehr.
Aber das Problem ist einfach, auch wenn man dann den Test schreibt, man ist halt ein riesen Fan von Fable 2 gewesen. Und ich fand es auch bei Force Unleashed so. Du hast ja selbst gesagt, das ist ein Desaster, das Spiel. Das hat ja immer nur eine 6 von 10 bekommen. Also es ist nicht so wirklich richtig kaputt oder scheiße oder so. Es ist einfach eine riesen Enttäuschung. Und auch so im Vergleich zu so anderen Spielen, die so niedrigeren Wertungsregionen sind, ist es trotzdem noch besser. Aber es gibt halt trotzdem so viele, viel bessere Spiele, dass man es eigentlich nicht spielen müsste. Und deswegen ist der ganze Ton viel negativer. Aber bei so einem Sniper Ghost Warrior, wo ich gar nichts erwartet habe, da hat die 6 von 10, da hat der Test viel positiver geklungen, weil ich eher verblüfft war, dass es mir trotz aller Kritikpunkte eigentlich noch ein bisschen Spaß gemacht hat. Und da klang das alles dann viel positiver, weil ich auch wusste, die Leser, wenn die den Test lesen, erwarten sie eigentlich einen Totalverriss von dem Spiel. Und in dem Test stand eigentlich immer nur wieder drin, so schlecht ist es gar nicht. Bei den Fable und Force Unleashed ist es jetzt umgekehrt. Du weißt, die Leser erwarten irgendwie eine 9 von 10 oder so, oder das ist das, was sie sich gewünscht haben. Du musst jetzt eigentlich immer wieder schreiben, so gut ist es nicht, so gut ist es nicht.
Ich weiß nicht, in der Serie steckt so viel Potenzial. Ich habe echt gehofft, auch damals, als es angekündigt wurde, vor 1 oder 2 Jahren, der mit dem Teaser-Trailer, wo der so läuft, in diesem Wald halt, wo richtig märchenhaft aussieht und du einfach nur den Schuh siehst und die Krone. Das finde ich, das hat so wirklich so irgendwie, da hatte ich so das Gefühl, vielleicht kommt jetzt wieder ein Fable, wo mehr auf diese Märchenhaftigkeit eingeht.
Erzähl uns doch mal was von deiner Bar auf Mallorca.
Mann.
Du siehst doch jetzt auch, oder?
Ja. Deine Mutter auch.
Ich bin ja selber überrascht, dass letztes Jahr war es zum Beispiel über Stampede-AAA-Titel, die erschienen und angekündigt waren und erschienen sind, dass die ja wirklich durchgängig gut waren. Die waren wirklich hochwertig produziert. Mittlerweile ist es ja wirklich auch so, die Spiele kosten verdammt viel Geld. Ja. und die können sich nicht mehr erlauben, schlecht zu sein. Ich bin überrascht, wie viele von diesen AAA-Titeln dieses Jahr nur mittelmäßig sind.
Ja, ja. Ja. Und das Witzige ist ja, dass jetzt viele, weil Daniel hatte diese Woche ja gerade die Batman Arkham City Vorschau und viele haben schon gesagt, so das Arkham Asylum, das kam so aus dem Nichts. Und der Entwickler Rocksteady oder so hat da, glaube ich, 4 Jahre dran gesessen oder so, jedenfalls richtig lange und hat dann so aus dem Nichts ein perfektes Spiel hingezaubert, was wirklich absolut Hammer ist.
Deswegen gehe ich auch davon aus, dass Arkham City schwächer werden wird.
Ja, das ist die Befürchtung, weil es auch nur 2 Jahre sind. Und weil
du wusstest auch schon beim ersten Teil, dieses Konzept lässt sich so nicht wiederholen.
Ich habe jetzt gelesen, es wird 5-mal größer und das ist ihr großes Key-Feature. Ja. Wie oft ich schon in der Vergangenheit
gehört habe. Just Cause, so Spiele, die überhaupt gar nicht größer werden müssen.
Ja.
Jetzt haben wir jetzt hier 10.000 Quadratkilometer.
Ja. Man soll auch die Stadt irgendwie von Anfang an schon richtig erkunden können und dann sich so die ganzen Nebenquests wieder so selbst finden in der Umgebung. Und da fand ich gerade das Gute beim ersten Teil, das ist nicht der Fall, weil du hast Schritt für Schritt diese Bereiche freigeschaltet und das war so ein bisschen wie bei Shadow Complex.
Ja, oder
das
Metroid,
dass du immer was bekommen hast, dann konntest du wieder da eine Wand aufmachen
und so. Genau, großartig. Genau. Ich finde diese
dass du halt immer so verschiedene Gebiete hattest, die so ganz unterschiedlich charakteristisch waren.
Dieser
Abschnitt, wo Poison Ivy war und dann mit den ganzen Pflanzen, die dann auch später wieder weg waren.
Ja, ja. Also und du hattest schon so diese Hub-Welt, die alles verbunden hat, aber du bist trotzdem immer... Und es war gesteuert. Die Entwickler haben das erzählerisch alles gesteuert. Ja. Und das dürfen die nicht verlieren.
Das ist, glaube ich, viele schreien ja so nach spielerischer Freiheit, vielleicht noch ein bisschen nach Open World und so, und da lassen sich viele ins Boxhorn jagen. Ich finde es richtig gut, wenn Entwickler jemanden an die Hand nehmen, jetzt vielleicht nicht wie im Fall von Call of Duty, wo alles auf Schienen abläuft, aber wenn man an die Hand
nicht da lang, nein, nicht da lang.
Bei Darksiders war es ähnlich, du hattest eine freibegehbare
Welt,
die aber begrenzt war, weil du wie bei Zelda irgendwelche Objekte finden musstest, damit hast du dann Sachen freigeschränkt, etc., etc. Und das fand ich bei Batman halt auch sehr
toll. Ja. Nachteil ist sowas wie bei Mafia 2, wo du eine große offene Welt hast,
würde aber so schwachen.
Ja, kannst nichts machen. So, mach deine Mission.
Punkt. Ja, Punkt.
Also da hättest du auch in der Cutscene durch die Stadt fahren
können. Genau.
Und dann hätten sie viel Arbeit gespart.
Ja. Also, das heißt ja auch bei Arkham City, du wirst die ganzen Gimmicks aus dem ersten Teil von Anfang an alle haben.
Ja.
Das ist ja auch schon wieder so ein Indikator dafür, dass es nicht mehr so
werden wird. Ich bin nicht so richtig
begeistert. Aber man kann sie ja im Laufe des Spiels verbessern.
Ja, dann kommt
noch... Ich bin mal nicht so skeptisch.
Nee, ich finde auch... Die Screenshots sehen cool aus. Die Story an sich gefällt mir eigentlich auch. Und dass sie gesagt haben, das ist nur ein Stadtteil von Gotham und nicht so ganz Gotham City. Das hat mich auch so... Also so ein abgesteckter Stadtteil, der auch so begrenzt ist.
Ja, Arkham City ist doch wieder sowas wie bei Snake Plissken damals. Das ist jetzt wieder so ein
neuer,
abgesperrter Gefängnisbereich.
Genau.
Das war mal Teil der Stadt, ist jetzt aber Gefängnis.
Also es hat zumindest das Potenzial, dass es halt nicht zu offen ist. Ich bin trotzdem auch...
Na, ich finde, es hat von der Levelstruktur wieder dieses Bioshock-Potenzial, weil noch viel stärker als Arkham Asylum, bei Arkham Asylum ist halt eigentlich quasi nur ein Knast, da gibt es dann halt in Cellblock A, Cellblock B.
Und really? Das,
aber du kannst jetzt bei Arkham City, das hat man in dem Trailer ja schon gesehen, da gibt es ja bestimmt so, das war mal ein Vergnügungspark, das war vielleicht mal ein Einkaufszentrum oder sowas, also du hast dann wieder diese verschiedenen Themenwelten, die vielleicht ganz cool sind. Mhm. Ja, aber was ich auch mal hasse an so einem, da, wie bei Comics immer, ist, dass dann halt wieder mit der Überbösewicht ist halt wieder der Joker. Also, dass du wieder, dass du auch nie irgendwie den mal umbringst und dann ist auch mal gut. Dann ist ja die Akte Joker
geschlossen. Ich fände es halt ganz cool, wenn jetzt in dem Teil, das Batman-Universum hat jetzt keine so ikonografischen, da gibt es ja eigentlich
Pinguin und
Two-Face,
Riddler.
Die sind ja auch drin.
Ja.
Mr. Freeze.
Ja. Hi, Freeze, I'm Batman.
Ich weiß auch nicht, also keine Ahnung, wen man leider einstellen, aber lieber den Joker als Hauptgegner. Vielleicht auch mal was ganz Neues, vielleicht auch mal vielleicht nicht eine unbedingte Bedrohung, wo irgendeiner sagt, ich habe den Masterplan und sperre jetzt Batman irgendwo ein, sondern es hätte ja auch mal was anderes sein können. Vielleicht bricht ein Virus aus und auf einmal ist die Umbrella Corporation. Ich meine, das wäre noch mal was Neues gewesen.
Rockstar würde sowas als DLC dann machen.
Ja,
genau. Ich habe die Adventures.
Ja. Hatten wir noch in der Mangelung von neueren Sachen Fallout 3, glaube ich, ist bei den meisten immer noch ein Thema. Ich glaube, du hast jetzt
ein bisschen Fallout Vegas.
Fallout in Vegas. Ah.
Aber war nicht falsch. Ich habe in meiner Freundesliste mindestens 2, die Fallout 3 ganz intensiv momentan nachholen. Okay.
Das ist gut. Ja, aber ich glaube, wenn keine Schubzeit dazwischen ist. Ja. Also wenn man jetzt Fallout 3 exklusiv spielt und dann am besten noch mit den ganzen DLCs und wenn man, dann verbringt man da seine 100 Stunden, Und wenn man gleich danach New Vegas spielt, glaube ich, ist man so, weiß man, das einfach so erschöpft.
Ja, man kann auch dann die Realität und das Spiel, du weißt nicht mehr, was ist echt, du hast da dein Leben gelebt, aber du hast auch ein anderes Leben, aber die Leute
hat sich. Und dann fordert noch viel Schnee, dann musst du noch trinken und essen und dann, oh
Gott. Ja, genau.
Und du vergisst es wahrscheinlich schon recht echten Leben noch.
Ja. Was mir wieder fehlt bei Fallout New Vegas momentan ist, ich habe keinen Begleiter.
Aber es gibt auch ganz viele.
Ja, aber okay. Ich kenne
keinen. Da gibt es einen Lilly. Nein, Lilly, das ist so ein Nachtvolk. Da denken wir, so. Eine Frau, eine Oma, eine alte.
Ja, die Oma, die ja. Kenne ich.
Nein, das ist keine Oma. So. Die Lilly, das ist so ein Nachtvolk-Typ in so einem Dorf, Jacobstown. Und der glaubt, der
die hast du nicht umgebracht, wie alle anderen Figuren in der Spielwelt.
Ja. Ja, ich verrate nicht, was ich da getan habe.
Ich versaute das immer mit allen anscheinend. Mit dem Buhn habe ich es mir versaut, weil ich den falschen Namen von den Dino gelockt habe.
Das hast du doch letztes Mal noch so stolz erzählt.
Ja, aber ich wusste ja nicht, dass Buhn ein potenzieller Begleiter sein könnte.
Erzählt er das so ganz stolz, dass er diesen Penner umgebracht hat.
Ja, aber ich habe gedacht, so, okay, mein Gott. Und jetzt habe ich gehört, dass Boon einer der besten Begleiter ist in dem Spiel. Ja. Weil er so ein extremer Scharfschütze ist, der über jeden Gegner schon so aus 10 Metern. Nein, das kann nicht mehr meine Freund sein, der Mann. Ja. Ich will doch nicht, wo ich einen Hund herkriege.
Den Hund? Ja, gibt's überhaupt einen?
Ja, ich glaube schon, oder?
Ja, ja, es gibt auch so einen mechanischen.
Ja, mit Gehirn.
Mit Gehirn drin. Nicht die normale Hunde, die kein Gehirn haben.
Warst du jetzt mal auf dem Script? Du warst ja immer noch nicht, gell?
Ja.
Aber du warst du schon auf dem Script?
Nee, ich hab's nicht mehr weitergespielt. Weil ich Fable erstmal fertig spielen will, das ist jetzt auch bald der Fall. Also, da bin ich jetzt schon ganz
sehr begeistert.
Weil das Coole an Fable, das muss ich aber kurz sagen, das kann man auch spielen, ja, weil das einfach so, weil das so einfach ja. Ist. Der hat man auf so einem Fitnessfahrrad sitzt und strampelt. Das ist so
cool. Ah!
Sitzt die ganze Zeit im Fable und bin auf diesem Fahrrad am Trainieren. Das ist einfach so von selbst läuft.
Das ist natürlich.
Aber mir ist noch eine Kuriosität aufgefallen und das finde ich bei Fable irgendwie auch so scheiße. Ich habe nie das Gefühl, dass.
Was wir noch alles bei Fable
scheiße. Das war natürlich auch schon bei den anderen Fables in gewisser Weise so, aber das unterscheidet das auch wieder von so einem New Vegas oder von so einem Fallout allgemein. Wenn ich da ins Armenviertel gehe, in diese Vagabundenstadt, ja, wo ich denen alle kostenlos Miete gebe, weil die das eh nicht bezahlen können und wo alle am Betteln sind, stelle ich mich da hin, pack meine Laute aus und spiele Laute Hero, ja, irgendwie 10 Minuten und verdiene 5000 Goldstücke. Ich sehe, da sind die ganzen Armen, die freuen sich und werfen scheinbar Geld, was sie trotzdem besitzen, was sie aber nur für Kultur ausgeben und nicht um sich was zu essen zu kaufen.
Weil die haben so eine Kulturkarte.
Ja, genau. Und ich nehme dann das Geld und kaufe ihm Häuser. Ja.
Das ist immer ein riesiger Logikfehler, ist, den du am besten Peter Molyneux persönlich.
Peter Molyneux. Ja,
Molyneux. Wir sprechen uns Französisch aus.
Ja.
Französisch?
Ja. Molineux.
Peter Molineux.
No,
für mich bleibt der
Ehre. Peter Lagarde.
Also, wie dann. Wie heißt.
Als Maul.
Ja. Wir haben wieder angefangen, über Fable zu reden und zu
Quatsch. Ja, die Scheiße des Loches.
Ja, auch ein Spiel, was ich gespielt habe.
Also ich hätte auch. Ich kann zwar verstehen, also die 8 von 10 ist sicher nicht verkehrt, auch weil du merkst halt schon auch. Eine gewisse Qualität, die einfach da ist. Allein schon, wie cool die Außengebiete aussehen, das ist schon schwer zu sagen, aber so im Herzen ist es für mich fast eine 7
von 10. Ja, ja, ja.
Weil es so leer ist, es wirkt so blutleer und seelenlos für mich. Es hat zwar diesen Look, der so märchenhaft ist, aber es wirkt halt echt so. Ich habe es aber vor Ort nicht schon gesagt. Ich habe auch hier das Gefühl, da wurde so ein Spiel gemacht und das Grundgerüst wurde aufgebaut, dass es technisch da ist. Es muss nur noch mit Inhalt gefüllt werden.
Der zuständige Mitarbeiter ist aber schon weg.
Ja, genau.
Ich habe ansonsten nur noch die Woche gespielt, das neue CSI-Spiel. CSI, aber ich habe den Namen schon vergessen. Das heißt nicht eine oder andere Weise.
Tödliche
Verschwörung. Tödliche Verschwörung. Und ich bin ja eigentlich ein großer Fan dieser CSI-Adventures, weil ich so ein Adventure-Hasser bin. Und die CSI-Adventures sind so Adventures für Blöde. Weil du da fast nichts falsch machen kannst. Du musst auch nichts kombinieren oder so. Du musst einfach alles anklicken, was geht und dann alles zusammensetzen. Und dann ist wirklich wie für Adventure-Legastheniker wie mich super geeignet. Aber momentan kämpfe ich mich da ein bisschen durch, weil jetzt ist es wirklich so, dass es jetzt langsam ein bisschen dreist wird. Also Das ist, glaube ich, jetzt das vierte CSI-Spiel.
Das ist das erste Spiel.
Das ist für das erste Spiel. Also, es hat sich nichts geändert. Das ganze Grundgerüst ist gleich. Das Einzige, was sich geändert hat, ist halt dieser PDA, den du dabei hast. Das ist jetzt ein anderes Smartphone mit anderen Symbolen. Aber das ganze Gameplay, die Sachen, also diese Beweismittelaufbewahrungssachen und Zangen und sowas, alles dasselbe.
Ist Lawrence Fishburne schon in der Hauptdarstellung?
Lawrence Fishburne ist wieder mit dabei, wie beim letzten CSI.
Also, das, ja, ich bin beim 0. ausgestiegen,
ja, ja. Habe
die Serie nie gespielt und werde es wahrscheinlich nicht.
Also, eindeutige Beweise hat er auch schon Lawrence Fishburne, aber die sehen halt bei Telltale-Spielen immer alle aus wie Zombies, die dann zwar die Originalstimmen haben, aber das sind ja, also weil diese Engine auch wirklich mehr hergibt, aber im Grunde muss man sagen, ist es ein bisschen frech, vielleicht da so mit der Preispolitik, weil es halt ein Vollpreistitel. Im Grunde sind das so, da sind, man löst zwar in jedem CSI-Spiel 5 Fälle, aber man merkt auch bei diesen Fällen irgendwie, dass da irgendwie Telltales Episoden im Hintergrund immer noch durchkommen, aber im Grunde müsste man eigentlich, so ein Spiel dürfte nicht mehr als 20 Euro kosten. Mhm. Dann würde ich sagen, das ist okay, dafür, dass man halt jetzt den neuesten Aufguss bekommt und wieder dieselben Fälle löst, aber eigentlich für ein Vollpreisspiel ist halt viel zu wenig geboten in einer Welt, wo ich halt eben auch so ein New Vegas oder halt ein Batman oder sowas halt für einen Vollpreis bekomme und das immer komplett neue Spiele oder ich
bekomme Red Dead schon richtiger.
Ja, klar, ich meine so eine Spiele halt.
Ja. Wollen wir noch so tun, als hätten wir Bloodstone gespielt?
Und ja,
wieder ganz einfach. Quantum of Solace mit einem neuen Namen.
Ja, nee, nicht ganz, weil es Third Person ist. Die Bond-Spiele, glaube ich, werden wir im nächsten Podcast nochmal absprechen. Aber was man wohl jetzt schon auf alle Fälle sagen kann, ist ganz klar, dass das GoldenEye besser ist bei beiden Spielen. Und das GoldenEye, glaube ich, eher die Überraschung ist, weil das wirklich tatsächlich ziemlich gut gelungen ist. Und auch für die Verhältnisse ein richtig cooler Shooter geworden ist, der auch die Bond-Lizenz viel besser verarbeitet. Mhm. Und Bloodstone anscheinend ziemlich großer Müll ist. Vor allem, das haben wir damals schon auf der Gamescom gesehen, weil, und das ist das Bizarre, obwohl die Fahrsequenzen ja von Bizarre Creations sind,
sind sie scheiße.
Ja. Und das ist der große Schwachpunkt in diesem Spiel. Aber ich denke mal, das ist auf alle Fälle im nächsten Podcast, der übrigens die 69. Ausgabe ist, also da erwarte ich ganz viel von Saskia.
Aber dann hält man mich ja nicht.
Nee.
Wieso? Besser so.
Ja. Ja. Ah ja, jetzt verstehe ich es erst. Ja, danke. Ja, stimmt. Wir Männer können doch noch reden. Nee, das ist praktisch.
Mit ausgestreckter Zunge noch reden?
Ich denke mal, das ist der beste Moment, um jetzt sozusagen unsere kleine Runde etwas neu zu strukturieren, weil wir uns jetzt nochmal schnell auf die News stürzen werden, aber da werden wir wirklich auf Kompetenz setzen und deswegen werden das nur Daniel und ich machen. Und nach den News werden wir wieder sozusagen den Schwachmaten mit reinholen und dann kann Mr. Scheißmeinung noch seine Filmkritiken verteidigen. Aber wir machen eine kurze Pause und machen weiter mit den News.
Das war übrigens gerade eine Couch.
Jetzt ist es. Die
Couch, ey. So, endlich hat sich unsere Runde wieder auf ein kompetentes Maß zurückgestutzt. Und wir sind endlich diese ganzen Versager losgeworden, wobei natürlich der eine Versager ja bald wiederkommt. Um uns in den Filmteil zu langweilen.
Aber
jetzt sind es nur noch zwei am Podcast im Mikrofon, und zwar der Alex und der Daniel. Um euch nochmal kurz auf den neuesten Stand der News zu bringen, wie diese Woche angefallen sind. Diese Woche
war. Den ihr aber schon haben solltet,
ja,
als Alpregaria Games Leser.
Diese Woche war newsmäßig ja fast im Alleingang von Daniel, weil die meisten anderen damit beschäftigt waren, irgendwelche Kartons von A nach B zu schleppen oder so. Und damit die undankbare Aufgabe hatte, sich fast um alle News allein zu kümmern. Aber wie immer mit Bravour geschafft.
Und alle wieder vergessen.
Wollte ich gerade fragen, ja, ob irgendwelche hängen geblieben sind aus dem Gedächtnis.
Ja, die Scheiße ist ja immer, dass in der Talkbox, wo die meist kommentierten Sachen sind.
Wo wir dieselben stehen.
Ja.
Tourismo 5 verschoben, nicht verschoben.
Ja, hat jetzt Datum, hat jetzt kein Datum. Xbox, hier Kinect hat ein Gehirn oder arbeitet hier ein Gehirn. Kinect ist natürlich. Launchwoche oder in nächste USA. Woche launcht das dann bei uns und dann am 10. glaube ich noch, oder?
Ja, am 10. bei uns und diese Woche schon in den USA.
Wo ich nochmal kurz aber direkt drauf schwenken kann, was im News ein paar Mal auch so durchgeklungen ist, dieser Zusammenschluss von Call of Duty Launch und Kinect Launch, erschließt sich mir nicht. Ich finde das so ungünstig.
Also jedenfalls bei uns stärker als in Amerika. In Amerika liegt wenigstens noch eine Woche dazwischen.
Ja. Bei uns ist es ja fast am selben Tag. Mhm. Also ist es derselbe Tag.
Also 9. ist, glaube ich,
Call of Duty. 9. ist Call of Duty und 10. ist Kinect, ja. Wobei das witzig ist, weil es sind so die entgegengesetzten Pole. Das, so das Hardcore-Spiel gegen die absolute Casual-Bedienungsgeschichte.
Ja, aber es ist halt so, einerseits, ich würde gerne Kinect direkt ausprobieren.
Ja.
Aber ich weiß halt, Call of Duty ist auch da und das werde ich natürlich eher spielen, als mich mit Kinect zu beschäftigen. Das ist halt.
Aber so wie ich das kenne, bist du mit Call of Duty nach 3 Tagen sind ja, so halbwegs durch. Ich
meine, nach 3 Stunden, um das mal genau zu nehmen.
Das heißt, du spielst es halt nur im Multiplayer, ja. Aber Kinect hast du dann eben noch für die nächste Party.
Das stimmt.
Natürlich, durch den Kinect-Launch gab es eben auch schon natürlich jetzt eine Flut von nochmal Kinect-News, die wir hatten. Natürlich damit auch bezogen das neue Dashboard-Update in der Xbox. Und das war ja irgendwie ursprünglich geplant für den 4. November, kam dann aber schon auf den 1. November.
Ja.
Jeder Xbox-Besitzer von euch zu Hause, der seine Konsole am Netz hat, wird das schon gemerkt haben. Denn er hat dieses Update schon. Wobei es gab nicht nur bei mir, sondern bei vielen Leuten ein bisschen Schwierigkeiten bei der Installation. Bei mir hat er am Anfang sehr oft abgebrochen und gesagt, ich hätte Schwierigkeiten mit meinem WLAN. Bei dem François hatte das genau ein ähnliches Problem. Also, weil manchmal gab es vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten, das zu installieren. Das ging dann irgendwann mal. Und zumindest, was ich so gehört habe von den meisten Leuten, ist, die erste Reaktion ist eher so ein bisschen ernüchternd. Ich finde das auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also ich finde es schön, dass es ein bisschen heller geworden ist.
Ja, besonders aber dieses Guide-Menü, das
ja,
kleine. Das hat mir nämlich früher nie gefallen, weil es so ein dunkles Grau hatte.
Aber ich finde, das neue Dashboard wirkt jetzt fast ein bisschen billiger. Das ist also so ein komischer Begriff, weil ich fand, das alte hatte so warme Farben, so dieses Orange und wie die Slides sich bewegt haben, das war alles so ein bisschen so langsamer und jetzt ist alles so ganz schnell und wirkt dadurch so wie ja, weiß ich nicht, wie so eine etwas einfachere Oberfläche.
Also ich finde es gut, dass vieles einfach so schneller geworden ist, wieder auf dem Marktplatz irgendwelche Inhalte aufzurufen oder sowas, das ist alles, finde ich, noch schneller geworden, auch dieses Guide-Menü aufzurufen. Aber ich weiß mal, was du meinst. Und zwar, dass an vielen Stellen wurde so dieser leichte 3D-Effekt rausgenommen. Du hast auf einmal nur noch diese platten Flächen.
Ja.
Und die sind auch alle sehr eng beieinander und es wirkt alles so wie so mit so einem Lineal so in eine Linie gebracht. Auch die Texte, das wirkt echt so wie so eine billige HTML-Formatierung oder sowas.
Und wenn du deine Freundesliste durchgehst und dir also diese Avatar-Freundesliste anguckst, dann hat die so einen komischen, also dann bewegen sich die Freunde alle so ein bisschen. Also dann also ist so ein Tiefeneffekt oder so, da wirkt es, als ob die alle so an dir vorbeieiern.
Ja.
Also die einzelnen Freunde. Das wirkt auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ansonsten, was ich super vermisse, ist einfach, was ich früher mal sehr gerne gemacht habe, ist in den Spielemarktplatz gehen und dann auf neu eingetroffen gehen. Und dann konnte ich so durchblättern in allen Bereichen, was neu eingetroffen ist, sortiert. Was sind die neuen Games on Demand, was sind die neuen Xbox Live Arcade Spiele, was sind die neuen Add-ons. Und das war alles in dieser neu eingetroffenen Liste drin, die ich dann nach oben und unten halt wechseln konnte halt. Ob ich jetzt eben Games on Demand oder Xbox Live Arcade oder Indie Games. Jetzt ist das irgendwie zusammengefasst. Irgendwie, es gibt nicht mehr diesen neu eingetroffen, sondern du musst jetzt gleich auswählen. Willst du jetzt bei Games on Demand rein oder willst du bei Xbox Live Arcade rein oder bei den Zusatzsachen? Und dann siehst du in den Boxen schon diese Voransicht mit den 3 aktuellen Sachen. Das ist so, ja, das ist halt so. Das, ich finde es halt immer komisch, dass Sachen, die vorher irgendwie gut funktionieren und wo kein Änderungsbedarf ist, weil keiner sagt so, das ist aber umständlich und scheiße, dass das dann wieder nochmal geändert wird. Ansonsten, und darüber hatten wir, glaube ich, schon mal außerhalb des Podcasts gesprochen, was ich interessant finde, ist, dass das Kinect, das Thema Kinect, jetzt so mit dem Holzhammer auf alle nochmal eingedroschen wird. Also wenn du dieses Update installierst, du siehst an jeder Ecke Kinect.
Es wird auch das Kinect-Update immer genannt. So
ja. Du siehst hier irgendwie, was gibt es für neue Kinect-Spiele, was ist hier Kinect, was ist da Kinect. Und das ist halt viel, viel präsenter als Sony Move. Also weil ich meine, das Sony Dashboard ist ja nun sowieso, wie alle, die eine PS3 haben, wissen, sowieso anders aufgebaut, ein bisschen schlichter, erinnert halt mehr so an diese Menüs wie beim Fernseher oder sowas, was ein bisschen übersichtlicher ist, da gibt es halt nicht so viele Werbeblades oder sowas, aber dass das Move rauskommt oder rausgekommen ist, das kriegst du als Sony-Besitzer rein so durch deine Konsole kaum kommuniziert. Du siehst zwar, wenn du in den Store gehst, dass es da irgendwas gibt mit Move-Spielen, aber so wie bei Microsoft dieses so, dass du jetzt online gehst und schon. Also ich finde, es funktioniert irgendwie auch, weil man jetzt irgendwie unterschwellig jetzt irgendwie das Gefühl bekommt, Kinect gehört zu Xbox. Ich muss irgendwie jetzt Kinect haben, weil sonst ist irgendwie fehlt mir was.
Ja, Ja, und du hast auch schon gemerkt, nach der Installation kam ja erstmal so wieder so eine Art Tutorial, wie du deine Konsole bedienst und so.
Ja, stimmt.
Und ja, das ist auch wieder so in die Richtung, die Neukäufer,
vielen Dank,
die noch nie eine Konsole in der Hand hatten, die
werden das nochmal erklärt.
Ja. Mhm.
Ansonsten,
es hat halt sich halt noch der Code für die Sprachübertragung verändert, dass irgendwie die verbessert wurde. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich habe jetzt auch noch nicht gehört von irgendeinem User, das stimmt nicht. Mhm. Keine Ahnung, wobei ich da selber nie ein großes Problem eigentlich mit hatte, deswegen.
Ich meine, dank Microsoft Schneckenversand irgendwie bei der dazugehörigen Agentur und so, ist die Dauerleihgabe einer Kinect-Hardware irgendwie immer noch nicht eingetroffen. Ich hoffe mal, das klappt Anfang nächster Woche. Das heißt, wir haben selber noch nicht das Ganze anspielen können. Aber ich denke auch da wieder so, wenn man, da sind die Stimmen, die aus Amerika kommen, eigentlich recht eindeutig, dass die reine Steuerung und sowas eine ganz interessante Sache ist, dass es auf alle Fälle sehr frisch wirkt. Ja, bei den Spielen ist erstaunlicherweise bis jetzt, neben Dance Central, was halt alle super geil finden und wo alle sagen, jetzt kann man die Tanzmatte endlich wegschmeißen, ist halt Kinectimals, so der heimliche Gewinner.
Überrascht mich nicht. ich will's haben, ich find's cool. Ich hätte gerne dieses komische PlayStation-Tier da länger gespielt, weil das nicht so blöd gewesen wäre. Und ich find sowas cool. Ich habe immer sowas gerne gespielt. Ich habe früher Creatures gespielt. Nicht super.
Ja, ich finde das überraschend, dass man von Kinect-Demos halt immer so dieselben Tech-Demos gesehen hat, wo irgendwie dieses kleine Mädchen mit dem Löwen spielt oder mit dem Tiger-Baby oder was es da ist, dass da aber halt sehr viel Substanz drin ist und dass da so irgendwie mehr Minispiele drin sind als bei Kinect Adventures.
Du kannst dann sogar irgendwie so ein
Auto fahren.
So ein Warthog auspacken oder so ein Ghost aus Halo und kannst sogar so eine Rennstrecke damit fahren.
Genau. Und sowas. Also erstaunlich viel, was man da erleben kann und eine erstaunliche Spieltiefe. Also das war ja vielleicht so eine Überraschung und ansonsten halt Kinect Adventures hat halt eben wirklich nur, glaube ich, fünf Minispiele, die alle nicht so doll sind. Ja, und bei dem Sportspiel, Kinect Sports, ist halt, glaube ich, das übliche Sportspiel, ist auch sehr solide gemacht. Ganz nett.
Aber eben mit solchen Sachen wie Fußball, das finde ich halt cool.
Ja.
Das hat ja auch, als wir das in der Gamescom mal probiert haben, eigentlich relativ viel Spaß gemacht.
Und für ein Sportspiel einen erstaunlich guten Soundtrack. Mhm. Also sowas wie Hollaback Girl auch von Robbie Williams, so dieses typische Let Me Entertain You. Mhm. Kann man zwar dann nur in den Replays bekommt man das dann zu hören, aber so eine Lizenzmucke, bei Wii Sports habe ich keine Lizenzmucke gehabt.
Aber bei den großen Sportspielen hast du immer einen geilen Soundtrack, so bei FIFA oder Madden oder so, das sind eigentlich, die haben ja auch immer so gute Verkäufe bei den einzelnen CDs, wo dann der Soundtrack drauf ist.
Apropos gute Verkäufe, war ja ein bisschen auch die Quartalssaison diese Woche, also es gab wieder die üblichen Berichte, dass THQ Verluste macht. Glückwunsch an dieser Stelle. Weiß nicht genau, was da die Ursache war. Vermutlich auch UFC 2010, dass sich das dann vermutlich auch deutlich schlechter verkauft hat als UFC 2009.
Ich hatte ja eher den Eindruck, im Nachhinein wäre es wieder stärker geworden. Das war nur am Anfang, weil das zusammen mit Red Dead Redemption gestartet hat. Das ist ein bisschen Probleme. Aber schon damals hieß es, glaube ich, dass es sich trotzdem gut verkauft, also 2 Millionen Mal oder so, und das ist dann nachher nur nach oben gegangen. Ich glaube eher, THQ hat ja sonst eigentlich fast nichts rausgebracht, oder?
Ja.
Und
also das letzte Mal nicht vor 2033.
Ja, das ist ja auch schon, glaube ich, vielleicht noch im letzten Quartal gewesen. Dann gab es ja nur noch so Wii und DS. Da sind sie ja immer ganz hinterher. Ja. Sind ja so das neue Ubisoft der Wii und DS-Spiele geworden. Das ist, glaube ich, so der Hauptfaktor.
Bisschen wenig Stoff gerade, denn das nächste große ist, glaube ich, Homefront und das kommt dann erst
und Red Faction.
Red Faction, ja.
Und Warhammer MMO,
Warhammer alles.
Warhammer Actionspiel, da wie es nochmal Space Marine.
Ja,
alles so Produkte, wo man sich bis jetzt so denkt, interessiert mich eigentlich jetzt nicht so. Ich kann mir vorstellen, da gibt es Leute, aber.
Bis auf dieses Homefront. Also
das könnte interessant sein. Aber ich glaube auch nicht, dass das. Ich glaube auch nicht, dass es so erfolgreich wie Medal of Honor oder so wird. Also,
das ist ein bisschen erfolgreicher vielleicht als Frontline.
Ja,
als
Frontline, genau.
Aber ja. EA hat natürlich auch noch Zahlen genannt und bei EA waren die Zahlen halt zum einen nicht so schlimm wie im letzten Jahr. Also die Zahlen stabilisieren sich langsam. Aber auf der anderen Seite aber eben Medal of Honor natürlich spannend, weil auch zum einen gesagt worden ist von EA selbst, dass Medal of Honor die eigenen Qualitätsziele nicht erreicht hat. Und das war wieder so eine Lektion in Unternehmens-PR, weil man konnte sich dann doch nicht entscheiden, was man eigentlich sagen will. Ja. Also man sagt zwar, Medal of Honor hat die eigenen Qualitäts nicht erfüllt, aber es ist halt trotzdem doch erfolgreich und trotzdem macht es doch Spaß und ja, die Kritiken sind dann doch zu hart und es ist doch eigentlich ein gutes Spiel.
Die also Lungen des Reboots, ja, betonen sie ja immer.
Also für mich hast du so gelesen, so der erste Satz so, ist nicht so toll gewesen, geben wir zu, aber die nächsten 6 Sätze waren immer so, doch schon ziemlich geil.
Ja, das Problem ist, einerseits müssen sie den Spielern sagen, ja, die es noch nicht gekauft haben, ey, kauft euch das, ey, so schlecht ist das nicht.
Und bei den Spielern, die es gekauft haben, ja, da ist einiges im Argen.
Na, ich glaube auch, gegenüber den Investoren ist das Problem, dass die damals den ersten Trailer gezeigt haben, haben das Spiel angekündigt und es sah ja im ersten Trailer wirklich wie ein Call of Duty aus. Und die Investoren haben das erzählt bekommen, wir machen jetzt auch wieder sowas wie Call of Duty. Ja. Und es wird auch sehr erfolgreich. Und sie haben im Vorfeld auch sich schon uneinig gezeigt, weil manche EA-Leute haben gesagt, wir wollen schon so erfolgreich Call of Duty mit Medal of Honor werden und das schaffen wir auch, wir haben ein gleichwertiges Produkt. Und eine Woche später hieß dann von einem anderen wieder, nee, wir wollen uns jetzt nicht sofort mit Call of Duty messen, ja, das ist ja nur jetzt so ein Anfang. Das ist ja, ja,
wir messen kann uns ja nicht mit Ghost Recon.
Ja, ja, auch, nee, auch nicht mit Ghost Recon. Wir messen uns dann hier mit unserem... Mit
Sniper, Ghost Warrior.
Ja, genau. So. Nee, das war auch erfolgreich. Das war erfolgreich als Medal of Honor. Wir mit unserem letzten Medal of Honor.
Ja, ja. Mit dem für die PSP. Ja, ja, damit messen wir uns jetzt. Das ist unser Benchmark. Mit MMA.
Ja, ja.
Ja, ja, aber was haben wir jetzt, was haben sie gesagt? Irgendwie, was war das? 2 Wochen oder 4 Wochen? 2 Millionen?
Ja, 2 Millionen, genau. Ja, ist okay. Wobei ist natürlich viel mehr als Gothic 4 sich verkauft hat, aber das ist ja angeblich auch ein großer
Erfolg. Ja, ja, das hat sich auch 200.000. Ja. Das ist witzig, weil ich weiß nicht, welcher Zeitraum das war mit den 2 Millionen, aber es waren entweder 2 oder 4 Wochen. Und
ja, ja, die ersten 4 Wochen
oder so. Ja, und in der Regel ist ja so, dass
in den bis zum 30. Wochen, September.
Ja. Okay, dann ist es ja doch nur recht kurzer Zeit nach dem Launch. Aber also, bei so einem Spiel ist ja nicht so, es ist ja nicht wie bei Nintendo, wo sich so im ersten Jahr 10 Millionen Mario Galaxies verkaufen, im zweiten Jahr nochmal 10 Millionen, ja, im dritten Jahr nochmal 10 Millionen, sondern es ist ja so, wie wenn das in den ersten 4 Wochen nicht abverkauft wird, dann passiert noch nicht mehr viel. Es sei denn, bei so einem Überraschungshit wie Borderlands oder so, die sich dann plötzlich trotzdem nochmal über Jahre, Monate wie geschnitten Brot verkaufen. Aber sie haben am Anfang gesagt, es muss 3 Millionen knacken, sonst wird es hier nicht fortgesetzt. Und jetzt hatte man halt, fand ich schon sehr schnell, bei 2 Millionen schon gleich gesagt, ja, es gibt eine Fortsetzung.
Ja. Also alles klar. Die sind halt enttäuschungsmüde.
Ja, ja.
Die wollen.
Ich merke auch schon. Du bist Enttäuschungsmüdigkeit.
Aber was hat EA sonst noch? Die haben natürlich FIFA war das große Ding.
Ja.
Also das hat sich, die Serie hat sich so weiter gestärkt. Jede Version die letzten 3 Jahre hat sich wieder besser verkauft, ja, als die davor. Die haben jetzt über 100 Millionen verkauft.
Ja. Und ich glaube, die haben jetzt auch verkauft mittlerweile Pro Evolution Soccer einfach den letzten Sargnagel raufgehauen. Weil Pro Evolution Soccer, muss man sagen, glaube ich, mag sein, dass es so spielerisch, gameplay-technisch, vielleicht sogar taktisch das bessere Spiel ist, aber an der Verkaufsfront ist Pro Evolution Soccer mittlerweile zur Nische verkommen. Und zu so einem Spiel, was vielleicht bei E-Sportlern noch so super angesehen ist, aber wenn man sich die riesen Stückzahlen ansieht, die FIFA über den Laden schiebt, dann ist... ich sage das nur so, weil ich glaube, ich vor 2 oder 3 Jahren ist man teilweise so war, dass es fast ein Gleichstand war zwischen beiden Spielen.
Ja, also es ist, glaube ich, wirklich auch so, dass die Leute sich inzwischen einig sind, dass FIFA auch spielerisch besser geworden ist inzwischen, ja, dass es einfach auch echter wirkt. Früher waren ja immer so Sachen, ich fand nie, dass Pro Evolution Soccer irgendwie das echtere Fußballspiel war, dafür waren die Spieler auch immer viel zu schnell über dem Spielfeld unterwegs. Nur so Sachen wie Manndeckung oder wie sich die KI verhält, das war halt immer einfach, dass es mehr Spaß gemacht hat und das ist halt nachvollziehbarer, weil wenn man echtes Fußball kennt. Aber ich glaube, dass wie FIFA jetzt, das ist zwar immer noch nicht irgendwie so ultra realistisch, aber es wirkt einfach beim Spielen etwas authentischer als Pro Evolution Soccer. Und dann hast du noch die Lizenzen natürlich und alles und die Grafik ist top. Also, die haben da echt, glaube ich, ja, hast schon richtig gesagt. Ich glaube, Pro Evolution Soccer zehrt immer noch von so einer gewissen Fanbase in der E-Sport-Szene und von bestimmten Regionen, so in Japan würde es sich wahrscheinlich wieder gut verkaufen und in.
Da ist es ja, glaube ich, immer noch in Winning Eleven oder so.
Vielleicht auch hier bei so Leuten, die noch eine PlayStation 2 haben und da primär drauf spielen, weil das kommt ja auch für PlayStation 2 immer noch raus. Aber sonst. Man hört auch nie was davon.
Es ist so, glaube ich, mittlerweile, glaube ich, mag Pro Evolution Soccer diesen selben Weg, wie das bei Beat'em-ups oder bei Kampfspielen ist. Es gibt halt so immer dieses so eine Platzhirsche, so Street Fighter und Tekken. Und dann gibt es so diese ganzen Blast Blue und so. Und so diese fest einen eingeschworenen Freundeskreis haben oder King of Fighters oder Neo Geo Sachen, aber die halt nie mehr so diese riesen Verkaufszahlen machen.
Aber ich sehe das fast so wie mit Street Fighter und Tekken.
Ja.
Das war ja auch so, dass in der PlayStation-Generation so Tekken auf einmal so das Prügelspiel geworden ist. Und das ist ja dann auch mit dem letzten Teil so ein bisschen untergegangen und Street Fighter hat die Wiedergeburt mit dem vierten erreicht. Also das ist fast schon eine Parallele zu erkennen.
Du wusstest, dass es niemals geben wird, FIFA gegen
genau. PES.
Also.
Und es wird dann auch nicht parallel dazu nochmal PES gegen FIFA geben. zwei Spiele auf diesem Konzept.
Nee, das wird es nicht geben. Ansonsten, was hatten wir?
Aber Quartalszahlen, Microsoft, muss man ja auch sagen.
Ja. Yeah.
Hat auch ganz groß Rekord im Gesamtunternehmen gehabt und die Xbox-Sparte hat auch, glaube ich, ganz viel dazu beigetragen, hieß es.
Yeah.
Mit Halo natürlich.
Ja.
Und ist irgendwie seit
und außerdem sind die 500 Millionen für die Kinect-Kampagne noch nicht eingebracht.
Ja, stimmt, genau.
Die erst in den nächsten 10 Monaten.
Wobei bei 150 Euro pro Gerät sie das schon einspielt. Aber die, was wollte ich mal sagen, die Konsolenverkäufe, das war wieder so lustig. Microsoft hat ganz dick betont in der Quartalsbesprechung, dass die eigentlich schon seit 2 Quartalen jeden Monat in den NPD-Zahlen hier in Amerika, ja, nicht in Deutschland,
die Nazi.
In Nordamerika Nummer 1 sind, vor der Wii und vor der PlayStation, ja, ohne Unterbrechung. Trotzdem gab es am selben Tag von Sony dann auch das Quartal und da hieß es, die PlayStation bestverkaufte Konsole der letzten Monate und holt immer mehr auf die Xbox auf. Ich glaube, es ist nur ein Unterschied von 5 Millionen.
Ja.
Aber weltweit eben, weil Microsoft immer nur sagt hier in Nordamerika und Sony sagt weltweit.
Ja.
Und das ist immer ganz lustig, dann ist es so in einem Tag so zu bekommen.
Und Sony hat dann eben noch Europa, wo sie in Ländern wie Deutschland noch ziemlich stark sind, ja, und natürlich Japan. Und die genauen Verkaufszahlen sind mittlerweile also 41,6 Millionen PS3 und 44,6 Millionen, also es sind genau nur 3 Millionen Unterschied.
Boah, das ist ja noch
3 Millionen liegen dazwischen. Damit ist. Ja, und wie gesagt, gerade in Deutschland sagt das halt eben nicht mehr so viel aus, weil halt in Deutschland eben wirklich, und das ist jetzt mittlerweile bei fast allen Publishern so, sind die Stückzahlen bei Multiplattform-Titeln auf der PS3 höher.
Also, weil das nie anders eigentlich.
Auch selbst wenn das Spiel auf der Xbox vielleicht besser aussieht, so wie Xbox das Red Dead Redemption oder sowas, mittlerweile wird wieder auf der PS3 deutlich mehr verkauft, weil eben auch, da muss man sagen, immer noch gut ab vor Sonys Leuten, der Kopierschutz einfach klasse ist.
Ich glaube, und manchmal, wenn man im Laden ist, so wenn man so online guckt, trügt der Schein,
ja,
dass die Xbox-Dinger ausverkauft sind, weil wahrscheinlich dann noch weniger auf Vorrat waren oder ja, rausgeschickt wurden. Weil ich meine, bei Amazon sehe ich selten, dass die PlayStation-Version ausverkauft ist, aber öfters auch mal so Special Editions, besonders ja, so von der Xbox, aber jetzt auch bei Red Dead Redemption weiß ich noch, da gab es nur noch PlayStations im Laden, PlayStation-Versionen. Aber das ist.
Und du hast ja auch gesehen, bei Amazon in den Verkauf zu bringen, wenn da nicht irgendwie mal wieder eine Wii-Hardware oder so mal ganz vorne ist, dann ist meistens halt immer die PS3-Version vor der Xbox-Version. Also bei FIFA ganz stark war die PS3-Version deutlich vorne. Bei anderen Spielen halt auch. Also in Deutschland ist da ein seltsamer Markt, weil halt in Europa halt so verkehrte Welt ist. Also in England ist das Verhältnis eher wieder Xbox-Gesetzlich-lastig. Mhm. In Japan ist natürlich komplett in Hand von Sony, da ist halt, spielt Microsoft kaum noch eine Rolle. Natürlich noch stärker als vor 5 Jahren, wo Microsoft irgendwie immer gemeldet hat, so, und jetzt diese Woche wieder 230 Konsolen in Japan verkauft. Ja. Das ist natürlich bessere Stückzahl, aber in Nordamerika, klar, ist Xbox-Land.
Mhm.
Aber da sind ja auch, da sitzen jetzt ein Call of Duty-Spiele. Spieler! Gran Turismo 5 ist natürlich immer ein lustiges Thema.
Ja.
Jetzt hat wieder Yamaguchi gesagt, so, ja, nee, ist jetzt Gold. Es ist Gold, es ist ein Presswerk. Also denke ich mal, dieser Termin, der auch wieder ganz oft genannt worden ist, glaube ich 24. oder 28. November, jetzt könnte es hinhauen.
Ich fand es so cool, dass in dieser News, das war irgendwie so ein Magazin, die hatten ein Interview mit dem und da hat er denen das erste Mal halt gesagt, jetzt in dem Moment, wo wir sprechen, werden die Disc gepresst. Und dann hat er noch diese Pressbewegung mit den Händen gemacht. Jetzt sind zwei Hände so zusammengedrückt. Und weil das halt so ein krasses Erlebnis ist, das zu hören, dass es tatsächlich produziert ist, wurde das ganz genau so auch aufgeschrieben in der News. Da stand dann drin, macht er diese Pressbewegung. Und das wurde auch überall zitiert, weil das so ein ganz heiliges Ereignis war. Er hat die Pressbewegung mit der Hand gemacht. Und dann hieß es aber, wahrscheinlich wird sich das Spiel verzögern. Ja. Denn Cast Yamauchi wird die alle per Hand pressen. Die Discs alle einzeln.
Wir sind gespannt, wenn die rauskommen.
Der Sony Style Store hat ja heute gesagt, Ende November soll es der Fall sein. Was war das gerade das Datum? 24?
Also ich glaube 24 oder 28. November. Also ich denke mal, Ende November ist einfach jetzt. Ich glaube, jetzt in japanischen Unternehmen müsste sonst dann auch irgendwie die Manager-Ebene, müsste da hier Harakiri begehen oder so.
Die werden von Lucy Liu geköpft. Ja, genau. Steht dann auch so. Wir können ja alles miteinander diskutieren, aber ich will nie mehr, dass jemand meine Herkunft, dass ich eine Frau bin, oder dass die Dienstverschiebung von Gott ist, so verschiebt und meldet sich ein.
Genau. Wir würden da gerne noch diese Go-Kart. Zack! Ja, ja. Aber es wird was fehlen. Das ist ein bisschen schlimm. Denn eine Gran Turismo-Meldung macht immer so ein Drittel unserer Klicks aus pro Woche.
Das stimmt.
Und wenn, also ich meine, was dann, was dann können wir bestimmt mit GT6 anfangen.
Ja. Stimmt ja sogar. Ist ja schon in Entwicklung und heißt es aber, wird mindestens 5 Jahre dauern. Also, und das ist schon großzügig geschätzt.
Unsere News sind gerettet.
Ja.
Ja, also diese Woche in Amerika Kinect Launch, neues Dashboard-Update. Wir warten weiter auf Gran Turismo. Ja, die Spiele, die erschienen sind, hatten wir auch schon gesagt, sonst ist irgendwie nicht viel passiert.
Ja, da gab es ja so lustige Sachen mit dieser Hulk Hogan Story, wo er da, hast du das gesehen, das Video?
Nee,
das... Wie er der Def Jam Rapstar gespielt hat, der Hulk Hogan.
Nee.
Und dann so mitten im Interview seine große Shorts zur Seite schob und er muss dann wohl darunter nackt gewesen sein. Das wurde aber zensiert.
Ja, schade.
Aber das war schon sehr, war natürlich alles so wirklich so sehr inszeniert, aber... Das zeigt nur, wie aggressiv so ein Spiel wie Def Jam Rapstar sich marketingmäßig in solche Stunts stürzen muss, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
Weil das soll ja gut sein.
Ja,
aber ich meine, es ist auch so super hart, weil es ist so das Hardcore SingStar, weil es nicht nur wie bei SingStar irgendwie so misst, so okay, da singt irgendjemand und da singt irgendjemand irgendwas.
Ja.
Und die Stimmenlage klingt ganz gut so. Da kannst du notfalls auch bei jedem Lied so la 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 mitmachen, weil so Def Jam Rapstar achtet ja auch darauf, dass so die Lyrics stimmen und dass auch der Text, den du sagst, auch stimmt. Und ich meine, so Hip-Hop und Rap und sowas, also das ist jetzt nicht so was so Karaoke-tauglich ist, es sei denn, man will sich sofort zum Supernappel machen. Also.
Ja, gerade auch so nichts, was man so im besoffenen Zustand gut machen kann, wie Karaoke normalerweise. Und, aber das ist, ich habe mich auch so immer gefragt, das ist wie mit diesen, da gab es ja vorher diesen, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das Ding heißt, was auch für das iPhone und iPod gekommen ist, dieser Music Maker, wo auch irgendwie wieder so ein Hip-Hop-Typ da mit drin hing.
Okay. Achso, für PSP und so, oder?
Ja,
von Rockstar war das doch.
Ja, das war von Rockstar, genau.
Ja, ja, Beat-Rater.
Genau. Beat-Rater. Das sind solche Sachen, wo ich mir immer denke, natürlich sieht das aus, als wenn das für das, was es sein will, total super ist, aber das hat einfach keinen Massenmarkt, da gibt es keinen Markt für.
Nee, also da vielleicht dieses Def Jam vielleicht noch eher, wobei halt immer so glaube ich, da viele Sachen irgendwie immer ganz cool angeteasert werden, so nach dem Motto, du kannst dann auch so die Kamera dich filmen und du kannst dann deine eigenen Rap-Videos auch auf dieses Portal online stellen und aber das ist halt wieder so, okay, wer guckt sich denn die Scheiße an?
Ja.
Die 90% davon sind total unbegabt und ich wüsste, dass ich das niemals machen würde, weil ich meine dann sowas wie, also wer kann denn sowas wie ein Eminem-Song selber singen. Mhm. Also, naja.
Hey, my name is... Wie ist der da? DJ Hero 2 ist auch so ein Spiel. Das ist super geil. Also, ich fand den ersten schon super, der zweite soll ja noch besser sein. Und, aber das hat sich auch wieder so schlecht in der ersten Woche im UK auf Platz 24 eingestiegen.
Ja. Aber das hätte die meisten auch schon aus Enttäuschung den Plattenteller beim Essen weggeschmissen haben.
Aber der wäre ja gut.
Ja, aber der zweite ist, glaube ich.
Gesagt, der erste
ich glaube, der zweite ist aber besser wegen der Songauswahl. Also ich fand zum Beispiel beim ersten halt, also da gab es wenig Mixe, die mir gefallen haben. Die waren mir immer zu sehr. Man nimmt zwei Lieder, die geil sind, und mischt sie zusammen und das Ergebnis ist schlechter als zwei Lieder einzeln. Ja. Fand ich jetzt. Aber ich bin auch kein Freund von diesen Mix-Sachen.
Aber das war ja auch eine Meldung, vielleicht auch schon vorher, dass GTA Hero sowieso schon so schlecht gestartet war, das hatten wir ja schon mal.
Quasi tot ist.
Aber dass Rock Band 3 noch schlechter eingestiegen ist in die Charts.
Ja.
Und das ist sehr sehr traurig, weil die haben ja gesagt, wir machen eine Pause mit Rock Band, machen da vielleicht noch dieses Beatles-Spiel, aber Und jetzt haben wir neue Instrumente erfunden und so ein Keyboard und was weiß ich alles.
Aber ich denke mal, es war eine Mode, diese Musikspiele mit den Plastikgitarren, das war eine Mode. Die Mode ist jetzt vorbei, die Leute, die Guitar Hero und Rockband immer so auf Hardcore und Veteranen gespielt haben, die haben jetzt keinen Bock, bei der Gitarre richtig Gitarre spielen zu lernen. Und das ist einfach, sowas hatte seine Zeit. Also dieser Neuheitswert ist einfach ja, das ist einfach weg. Und die Leute haben jetzt so viele Alternativen. Sie können jetzt ihre Hände bewegen mit Move, sie können jetzt mit Kinect spielen und sowas. Ja, aber ich meine, sie haben jetzt so viele Bewegungsalternativen, dass man jetzt, also meine Gitarre verstaubt auch. Also ich meine, ich habe das letzte Mal war jetzt irgendwie Guitar Hero 3, dann habe ich schon aufgehört. Also dieses Vieh und Virtua und sowas, da habe ich schon lange mitgespielt.
Sie haben sich ja eigentlich schon selbst, besonders Rockband, mit ihrem Download-Store irgendwie in den Grab gegraben, weil es gibt natürlich, als Rockband gerade raus war, mit dem Schlagzeug und so, da gab es unheimlich viele Leute, die das mit ihren Freunden immer gemacht haben, sich regelmäßig getroffen haben und haben dann ihre Band gespielt. Man sieht die auch bei unseren Zockerstuben und allem. Sorry, dass ich auch wieder an dieses Thema jetzt erinnert habe. Sieht man immer die regelmäßig die ganzen Rockband-Sets da stehen.
Das ist übrigens ein guter Punkt. Es gibt bei Aerial Games die Rubrik Zockerstuben. Ja. Da müssen wir mal was sagen. Also wir wissen ja, dass durch den Podcast viele Neuhörer dazugekommen sind. Die Zockerstuben leben so ein bisschen davon, von eurem eigenen Exhibitionismus. Und zwar, dass ihr eure Bude, wo ihr zu Hause zockt, einfach mit ein paar Fotos ablichtet und uns das Ganze schickt. Und wir das dann schadenlos veröffentlichen. Und wir haben damals einen Schwung, ich glaube, wir haben 32 oder so Zockerstuben abgebildet, die waren alle unterschiedlich. Aber falls eure Zockerstube da noch nicht dabei ist, weil ihr beim ersten Schwung nicht dran wart, oder falls ihr damals noch gar nichts davon wusstet, aber jetzt gerne eure Zockerstube zeigen wolltet, dann immer nur ran. Bilder machen an redaktion@aerialgames.de und dann können wir dieser Rubrik endlich wieder ein bisschen Leben einhauchen.
Und wenn ihr schon was geschickt habt, was nicht veröffentlicht wurde, dann schreibt mir nicht wieder 1000 Messages, sondern schickt einfach nochmal eure Bilder ein.
Ja, und macht vielleicht nochmal neue Bilder. Weil wir haben damals einfach auch viele Beiträge bekommen, wo die Bilder einfach unbrauchbar waren, weil sie entweder kriselig zu klein waren oder man hat da irgendwelche Socken auf dem Bett liegen gesehen. Also ein Mindestmaß an Hygiene und Ordnung sollte auf dem Bildschirm zu erkennen sein.
Jetzt ist einer wieder traurig, weil er immer in seinem Sockenladen zockt, weil er den ganzen Tag im Sockenladen arbeiten muss.
Hat er sich wieder Arbeit nach Hause genommen, Socken sortieren. Nee.
Also, nee, was haben wir vorher hier mit der Musik?
Ja, ist einfach tot. Es ist einfach, das Geile ist auch, als man vor 3-4 Jahren das erste Mal Leute gesehen hatte, zu Hause zocken mit einer Gitarre. Boah, haben alle gesagt, oh, was ist das denn? Oh, geil, eine Gitarre, cool und so. Wenn du heute die Gitarre rausholst, habe ich schon 1000 Mal gesehen, danke. Das ist einfach.
Bei vielen ist halt auch, als sie sich einmal entweder das hier World Tour oder Rock Band 1 geholt haben, diese Hürde, so viel Geld für so ein Gesamtpaket auszugeben, ist da einmal überschritten worden. Und man kann nicht davon ausgehen, dass gerade diese Gesamtpakete, um das ganze Spiel auch zu nutzen, dass die nochmal gekauft werden. Nur weil da jetzt irgendwie jetzt noch ein Keyboard bei ist oder irgendwie, weiß nicht, die Instrumente anders aussehen oder sich neu zusammenbauen lassen. Und da der Bedarf an neuen Spielen eigentlich auch nicht da ist. Also es gibt, das ist wieder sowas, es gibt nicht wirklich diesen Bedarf danach.
Und es ist auch so, dass Rock Band 3, gerade wenn man es richtig nutzen will, setzt es halt diese neuen Instrumente voraus. Die sind alle schweineteuer, das heißt, ich stehe mindestens wieder vor einer Investition von 150 bis 200 Euro für ein Spielerlebnis, was nur wieder krasser und schwerer ist als das alte, aber im Grunde das gleiche. Für denselben Preis könnte ich halt eben jetzt schon eins dieser neuen Sachen wie Kinect mir holen oder wie Move. Also ich habe jetzt wieder neue Erfahrung, die ich mir kaufen kann, gegen eine, die ich eigentlich schon seit Jahren kenne. Und die.
Es ist ja auch so, dass das schon in den normalen Spielen, in den Downloadable Content mal beiseite lässt, in den normalen Spielen waren schon ziemlich viele so richtige Klassiker oder so Songs, die man richtig gerne hat, und diese Evergreens drin. Und es ist ja nicht so, dass man die vorher nicht kannte.
Ja.
Und jetzt denkst du ja auch nicht so, ich habe nochmal Lust, hier Guitar Hero zu spielen. Den Song habe ich aber schon gespielt. Sondern du denkst dir, wenn dann, ja, den spiele ich gerne. Den spiele ich auch jetzt gerne nochmal. Und es ist nicht so wie bei einem normalen Spiel. Wenn du jetzt sagst, hier Red Faction Gorilla, das habe ich durchgespielt. Ich hätte jetzt nochmal Lust auf Red Faction, aber das habe ich ja schon durchgespielt. Das will ich jetzt nicht unbedingt nochmal. Ich kenne ja die Story und alles schon. Das hast du ja bei Rock Band Guitar Hero nicht. Da sagst du ja doch viel eher.
Ich möchte mal wissen, wie diese neue Story ist.
Ja.
Ich möchte mal wissen, was mit den neuen Gitarristen passiert.
Ja. Du sagst dir viel eher, hey cool, die ganzen Songs von früher, ich hab nochmal Bock, die zu spielen, und bleibst dann bei deinen alten Dingen.
Ja. Und ich glaube, was auch ein. Also es gibt ja auch keinen Multiplayer-Part so richtig. Also natürlich, man kann das online gegeneinander spielen und so. Aber wird das wirklich oft gemacht? Ich glaube nicht. Es ist halt kein Call of Duty oder so. Wenn man sagen kann, so, ja, da gibt es jetzt eine richtige Community, die immer so sich ihre Gitarren-Battles macht und die kauft sich dann jedes Jahr eine neue Version oder so.
Wenn die Leute nicht neben dir stehen, dann ist der Sinn verwirkt. Du hast ja nichts davon. Das ist ja so, als wenn du gegen einen Computerspieler antreten würdest.
wenn und es ist ja dieses alte Alterbahn, dieses alte Achterbahnprinzip. Es ist halt wieder cool, es ist für eine bestimmte Zeit lang im Leben ist einfach cool, so ein bisschen Rockstar-Gitarre zu machen, aber dann ist auch wieder gut. Also du machst es jetzt nicht so über Monate und Jahre hinweg so irgendwie, ach, wenn ich Konsole spiele, dann wird immer abgerockt, sondern nee, dann kommt wieder ein Fallout, dann kommt wieder ein Fable, dann kommt wieder ein Star Wars oder irgendwas. Aber auf alle Fälle kommen wieder halt Spiele. Und dann denkst du dir so, okay, gut, jetzt wieder die Gitarre raus, um wieder dasselbe zu spielen. Also ich denke mal, die Plastikgitarren, die verstauben einfach bei den meisten Leuten mittlerweile. Und dann, ich glaube, wir Menschen sind doch einfach so faul. Also wer hat denn schon Bock, die Gitarre wieder rauszuholen, dann wieder festzustellen, ach scheiße, die Batterien sind alle, neue Batterien reinsetzen. Dann kommt jemand vorbei, will auch mitspielen. Toll, der hat keine Batterien, die zweite Controller, also alle.
Dann guckst du deine Hände an, ich bin doch gar kein Neger. Ja. Und dann fällt dir ein, dass du sie vorher doch mal hättest entstauben sollen,
ja,
wenn du sie anfasst.
Ja. Also ich glaube, dieses Genre, von dem können wir uns verabschieden. Überhaupt, ich glaube, das zeigen, glaube ich, auch Kinect und Move jetzt, dass so Peripheriegeräte auch wieder extrem out sind. Also ob das jetzt DJ-Teller sind oder das alberne Skateboard, das Ride, können wir alles vergessen. Entweder mittlerweile wie bei Kinect ohne Hände oder dann zumindest mit dem Leuchtdildo. Ich würde sagen, da wir gerade von Leuchtdildos reden, ist das die beste Überleitung,
zu Saskia?
Nein, um David wieder aus seiner Wuthöhle zu holen und ihn mit offenen Armen in die Runde aufzunehmen, um den obligatorischen Filmteil von Aerial Games noch zu...
Da besitzt er die ganze Zeit neben uns.
Ja, aber dazu gleich mehr. Ja, genau. Also, in diesem Sinne, ab in die Filmwelt.
Eisenstadt.
Ja, das war zumindest mal ein kurzer News-Blog. ja, David.
Ja, da bin ich wieder.
Ja,
ich bin jetzt ein paar Minuten einfach aus dem Raum gegangen.
Ich habe den Ball am Start.
So nennt man das, wenn man Klebeband auf den Mund bekommt. Ich bin aus dem Raum gegangen.
Ja, wieder in deiner Wuthöhle.
Da musst du nie wieder in den Stuhl setzen.
Wir müssten die Saalfrank wiederholen, damit sie dich wieder ein bisschen in Ordnung bringt.
Die stille Treppe.
Ja. Die bei Harry Potter. Der hat auch in der stillen Treppe gewohnt.
Ja, jetzt bist du, weißt du, wie, wo?
Harry Potter kenne ich nicht.
Nee. Das war gar kein Klebeband, ja. Das war Papier mit Spucke. Eigenkleber.
Wo nur ein Mensch auf der Erde existiert, der so viel Eigenkleber produziert. Ja. Nicht wahr, Daniel?
Jetzt wollte Ananas gegessen und der was schon gehabt hat.
Das war so süßes Klebeband. Ja. Esspapier.
Ja. Hat sich gefreut. Wie du bist ein Esskleber,
ja. Ja, genau. Und beim Obstladen so, ah Daniel, machst du wieder Klebeband? Ja, mach mal die Tüte voll.
Ja, muss keine Frische sein.
Film.
Games macht sich.
Ja.
Ja. Langsam. Auch wenn da draußen immer wieder die paar Penner sind, die sagen, die sagen, das geht ja gar nicht, dass man seine Meinung sagt, das geht nicht. Nee. Gerade in der Kritik, da muss man
schön
sachlich bleiben.
Ja, schön objektiv bleiben.
Schön
Inhaltsangabe und dann aber, Bruce Willis spielt übrigens auch mit.
Ja, und dann heißt die Schwarzen Area Games.
Games.
Nächstes Mal, wenn Michael da ist, sage ich auch, eure Seite heißt Gole.
Ja.
Ich bitte nur was über Stein will.
Gole.
Ja, bei Chip dürfen die ab sofort nur noch über...
Ja, geht nicht um Chip, schade.
Ja.
Nur noch Basen, Kartoffelchips.
Chip und Chip, Hüter des Rings. Chip und Chip, die bösen Chips. Ist schlecht. Sie lösen jede Falle.
Alter, bist du krass.
Ihren Mut und dann am Ende
wird das gut.
Aber dafür könnt ihr nicht so wie ich die Airwolf-Musik mitsingen.
Ja. Den Text davon.
Kannst du den Text davon?
Das ist der Text.
Das ist einfach kein Text.
Ja, gut, kommen wir zu den Kinofilmen.
Ja, du!
Ja, ich habe unfassbar viel diese Woche gesehen, ganz viel. Gestern
ja, aber das Double Feature.
Ja, aber das lassen wir mal weg. Also, du hast auch
noch viel gesehen. Power Rangers!
Ja, was lassen wir weg? Dass ich Saw 3D gesehen
habe? Nee, dass du Rapunzel gesehen hast.
Ja, ich
was lustigerweise nach Saw 3D kam. Was
das wollte ich kurz sagen, das war ein lustiges Double Feature gestern. Saw 3D, erst sind mir Gehirnstücke
und. Gestern?
Gestern, ja.
Vorgestern, so.
Ja, gestern lief Mega, meint.
Ja, eins nach dem anderen.
Ja.
Also Rapunzel, ne, das ist ein Zeichentrick für Weihnachten.
Blablabla, für geht alle rein. Bar.
Ja.
Saw 3D, ja.
Wie viel Popcorn-Tüten bekommt denn Rapunzel?
Nein, der bekommt gar keine Popcorn-Tüten.
Doch, der bekommt Popcorn-Tüten.
Ja?
In meiner Welt bekommt der Popcorn-Tüten.
Okay. Nee, 4 von 5 würde ich ihm geben.
Okay.
meine, aber das, was, wie gesagt, Pizza, Disney-Filme, also bis auf vielleicht so den Küss dem Vorsteher, der nicht gefallen hat, weil die so viel gesungen haben.
Ja.
Wann ist denn Disney-Film schon mal richtig daneben?
Nö, die haben ja schon einige produziert, wie zum Beispiel, wie hießen die da mit diesem Hühnchen?
Chicken Run?
Nee, mit diesem kleinen.
Ja, war das für Disney?
Ja, war für Disney.
Disney hatte auch so eine Phase, wo sie
Mist Hut und Zweck haben.
Hut und Zweck?
Ja, kann sein.
Naja.
Mag sein, aber die sind ja jetzt erst seit Küss den Frosch so ein bisschen wieder auf dieses märchenhafte, kindgerechte Erlebnis aufgesprungen, nachdem sie gemerkt haben, Pixar zu kopieren funktioniert nicht,
ja,
weil das kann halt nur Pixar, so wie jede andere Firma, das halt auch leiblich erkennen muss.
Schrecklich.
Wenn man um gleich vorwegzugreifen, Megamind, dieser Superheld gegen Superbösewicht Animationsfilm, der demnächst auch kommt, den ich gestern gesehen habe, der ist auch furchtbar.
Von welchem Studio ist der?
Der ist von DreamWorks und DreamWorks macht ja nur schlechte
Animationen. Aber in der amerikanischen Version spricht doch Will Ferrell irgendwie die Hauptrolle, oder?
Das macht den Film nicht besser.
Was denn noch
auf
Englisch?
Das war auf Deutsch. Oliver Kalkofe
spricht. Der hat schon bei mir verloren.
Das ist einfach nur doof.
Aber ich muss ja sagen, was ist denn da wieder los? Ja?
Aber bei DreamWorks immer Ice Age, da ging doch zumindest der erste.
Nein, Schreckfleisch. Das ist nicht von DreamWorks. Nee, DreamWorks hat zum Beispiel Shark's Tale gemacht.
Schreck
ist der
einzige. Und hier dieser mit den großen Monstern und so, den wir zusammen mal gesehen
haben. Ja, Monsters vs. L war Sony, glaube ich.
Das war Sony, ja.
Ja, aber was ist denn, was ist los? Warum kommen immer alle möglichen Animationsstudios auf die Idee, ausgerechnet zu einem ähnlichen Zeitpunkt ähnliche Filme zu machen? Weil
für mich
sieht dieses Megamind immer so aus wie hier der mit.
Ich unwiderstehlich.
Genau.
Ich unverbesserlich.
Und das war doch mit den Monstern und so auch so. Es gibt immer so zwei, drei Filme.
Oder Schlagthematik.
Also für mich ist die legendärste Sache, die es jemals gab, ist das Jahr, in dem damals Dante's Peak und Vulcano rauskamen.
Der war fast so wie Armageddon und Deep Impact.
Ja, genau. Und auch die sind beide fast, glaube ich, im selben Zeitraum rausgekommen. Ist halt so. Nächste Frage. Kann ich nicht erklären. Ich meine, da gibt es irgendein paar kreative Leute, die sitzen dann zusammen und so, ey, was mit Vulkan? Das wäre jetzt geil.
Aber kommen wir zum spannenden Teil, also zu Saw 3D. Weil, also ich muss ja sagen, für mich ist Saw ja so ein Guilty Pleasure und ich habe
irgendwie. Hast du mich jetzt gerade unterbrochen?
Ja, ja. In der Tat.
David! Nicht so frech!
Saw 3D und für mich, wie gesagt, so ein Guilty Pleasure. Also ich habe ja Saw 1 bis 6 eigentlich gerne geguckt. Ich will jetzt auch nicht sagen, so wie, also der dritte ist jetzt viel schlechter als der vierte und der zweite ist besser. Für mich waren die alle so, alle watchable. Ich habe mich bei allen gut unterhalten gefühlt. Und ich fand halt bei allen 6 Teilen, das interessant war, für mich war das wie eine Soap-Opera, weil halt diese Geschichte mit dem Jigsaw halt ging halt immer weiter.
Also man hat ich hab das jetzt dieser Tage des Häufigeren gehört. Also es gibt einige Kollegen, die sagen, sie finden das halt so als Trash-Reihe, die haben sich sogar besser als. Damals zum Beispiel Freitag der 13., weil das war halt immer derselbe Film, 10 Mal hintereinander. Ja. Jetzt hast du halt eine durchgehende Geschichte. Aber wenn man bedenkt, dass man im dritten Teil das letzte Mal irgendwas gesagt wurde dazu, denn als Jigsaw gestorben ist, haben sie den größten Fehler begangen, den sie hätten machen können. Ja. Auf einmal wurde dieser FBI-Agent erfunden, der vorher nie zu sehen war. Und dann so eine krude Story, also 4, 5 und 6.
Glück aus Gamer gehört.
Ja, das stimmt.
Das war ja der Gegenspieler, der FBI-Agenten, der eben auf die Schliche kam und dann in dieser.
Genau. Und dann war er weg, dann wurde im nächsten, im fünften Teil auch wieder neu erfunden oder im sechsten jetzt. Jetzt im siebten ist schon wieder irgendein FBI-Agent, der eben auf den Fersen ist, den man noch nie gesehen hat. Und das ist immer wieder so: du hast zwar am Anfang diese Rückblicke, wo sie leidlich versuchen, an den Vorgängerteil anzuschließen oder so ein bisschen. So eine Konsistenz herbeizuführen, aber du merkst halt, eigentlich haben die gar keinen roten Faden und jetzt im
gibt es wieder irgendwelche Rückblicke, die wieder rechtfertigen, warum Tobin Bell mitspielt?
Also es gibt eine
neue Facetten
von es gibt einen Rückblick, der geht 2 Minuten lang, das ist, witzigerweise ist die einzige Szene mit ihm, finde ich auch total überflüssig, aber ja, Tobin Bell spielt halt mit, sonst hat er nur diese Stimme von den Tonbändern irgendwie dazu beigesteuert.
Beim sechsten Mal noch recht viel mit ihm, weil da waren die ganzen Rückblicke mit seiner Frau.
Ja, diesmal gar nicht. Ja. Diesmal überhaupt nicht. Die Frau hat eigentlich auch nur so eine Opferrolle im Film und es gibt halt diese große Vollendung, er heißt ja im Deutschen auch Vollendung, die ist, ich will gar nicht zu weit vorgreifen, aber ist lächerlich, ja. Das, der Film strotzt mal wieder vor Plotholes und das, was ich halt am schlimmsten finde, ist seit dem dritten Teil, der noch richtig ordentlich gemacht war, mit ein bisschen Production Value, sind die so billig geworden. Ja, das sieht aus wie bei irgendeinem Regisseur auf dem Hinterhof gefilmt. Ich
fand den sechsten jetzt nicht so billig, also das
doch. Gesagt.
Nee,
doch.
Nein.
Da gab es doch das Karussell mit den Shotguns und sowas, das war doch ganz aufwendig.
Ja, aber die, ja, es sieht aus wie mit so einer schlechten DV-Kamera gefilmt. Es hat einfach, es fehlt einfach so an ja, Production Value. Die ersten drei Teile waren da deutlich besser. Er ist viel brutal, ja, also die Fallen sind schon echt eine Sauerei. Es gab schon schlimmere, muss ich sagen. Also ich fand den Vorgängerteil, Teil 6, glaube ich, der hatte eine heftige Sache. Teil 5 und 4 waren auch ein bisschen, und der dritte ist ja ungeschlagen, was den Splattergehalt angeht im Prinzip.
Der dritte war auch mit der Vereisungsmaschine oder
okay. Nee, das war der, wo sie in einem offenen Gehirn.
Achso, ja. Was ja in dem Sinne kein richtiger Splatter ist, sondern das ist ja so im Grunde. Also Splatter ist für mich irgendwie Waffen und jemand haut mit einer Axt in deinen Kopf oder
so. Naja, also das wenn jemand im Film die Schädeldecke aufgesägt wird, finde ich das schon sehr. Das
hast du aber mittlerweile bei manchen Arztserien jetzt auch schon. Also wie oft ich schon bei Dr. House so gesehen habe, wie eine Schädeldecke aufgemacht worden ist.
Jetzt hast du auch dieses 3D-Gimmick.
Ja.
Und dadurch fliegen ja ständig irgendwelche Innereien und vor allen Dingen Gehirnstückchen in die. Also wie oft der Kopf platzt und dann so richtig ins Bild fliegt das Zeug. Wenn du ein Gorehound oder Splatterfreak bist, ist das genau der richtige Film. Vor allen Dingen, weil der Film halt immer wieder nur durch kleine Handlungsfetzen unterbrochen wird und dann kommt die nächste Falle. Ja, ich verstehe sowieso nicht, wieso sie jedes Mal sich einen rauspicken, der so großes Spiel. Einige werden einfach in so eine Maschine gesteckt und dann gibt es den einen, der muss 60 Minuten lang überleben und eine ganze Reihe von Prüfungen,
ja,
damit dieser Film irgendeine Berechtigung hat und damit sie halt alle 2 Sekunden eine neue Falle irgendwie einstreuen können. Das ist jetzt schon 7. Mal Schema F. Ich bin froh, dass die Serie endlich begraben wird, weil die seit seit Teil 3 im Prinzip.
Nee, halt, jetzt fällt mir wieder ein, dass ich so cool am 6. Teil fand. Am 6. Teil war es ja auch so, dass es so
darf viel. Oder? Vielleicht mal erinnern?
Nee, weil sonst vergiss ich es wieder. Weil du das gerade sagst, diese Rahmenhandlung mit den 60 Minuten, aber außerdem sagst du, dass Teil 6 bei dir auch so der schlechteste ist. Aber Teil 6 war da auch der. Oder war es 5? Aber auf alle Fälle waren das
so. Du bist doch nicht so feig, du weißt ja gar nicht mehr.
Ja, weil ich alles,
ich habe das alle hintereinander
geguckt. Das ist der Witz, du weißt gar nicht mehr hinterher,
ist das jetzt der vierte oder der fünfte oder der sechste, weil die alle so
schlecht sind. Oder war das in meinem echten Leben?
Ja.
Aber ich meine auf alle Fälle den, wo 4 Leute irgendwie miteinander arbeiten mussten und die dachten dann immer, es gibt so Fallen, wo immer nur einer, wo einer nicht überleben kann. Und am Ende hat er sich aber herausgestellt, dass wenn sie von Anfang an hätten zusammengearbeitet, dass sie alle überlebt hätten.
Wir machen mal ein kleines Experiment. Ja, beim ersten Teil, ja, da kann, jetzt fassen wir mal diese Filme alle kurz zusammen. Beim ersten Teil war es so, die sind zusammen in diesem Raum.
Ja.
Dann sägt er sich den Fuß ab, Ende. Im zweiten Teil, Haus, sie sind alle in so einem Haus eingesperrt, die Spritzensequenz ist ja so die berühmte und zum dritten Teil stirbt er. Jetzt sag mir mal, oder fassen wir mal kurz 4, 5 und 6 zusammen, was ist in diesem Film passiert?
Ja, also 4 ist ja, glaube ich, diese ganze Geschichte mit der Tussi, also mit seiner Gehilfin da, die so eine Prüfung zweimal macht und die seinen Erbe übernimmt da.
Nee, das ist der dritte.
Ist der dritte? Okay.
Ja.
Das ist so, Daniel.
Die stirbt ja schon im dritten.
Ja.
Ich glaube, der vierte war mit diesem.
Typen, der
am Ende irgendwie einen Fehler macht.
Da haben wir die Krux von der Sauerei. Und das ist das, was ich meine. Den dritten Teil ist
ja, gut, das kann
sein. Ich erinnere mich nicht mal mehr an den dritten.
Du kannst dich jetzt allerdings auch nicht so. Okay, was war nochmal bei Nightmare on Elm Street 3 und was war bei Nightmare on Elm Street 4?
Das kann ich dir tatsächlich sagen, weil ich großer Fan der Reihe bin. Teil 4 ist von Randy Harlin gedreht worden, den dritten Teil weiß ich nicht. Aber,
von dem wurde es V4 gedreht, Alex.
Ja, nicht von Randy Harlin. Ich kann nur sagen, ich habe alle, wie gesagt, hintereinander gesehen. Also eins hatte ich damals im Kino gesehen, eins ist wieder ein ganz großer Klasse in der Film. Wird jetzt vielleicht ein bisschen entwertet durch den letzten. Auf alle Fälle...
Das klingt vielleicht schlecht, aber der letzte ist jetzt sogar ein bisschen besser als die 3 vorherigen Filme, weil er halt diesen Abschluss findet und den ganz gut macht. Also es ist das Fan-Favorite-Ende. So viel kann ich schon sagen, aber es kann sich jeder denken, wer sich eigentlich bei IMDb die Liste durchguckt, wer mitspielt, weiß im Prinzip schon, wie der Film endet.
Ja.
Und er ist ein bisschen besser, das heißt aber nicht, dass es ein guter Film ist.
Jetzt aber mal eine ganz spannende Frage zu Saw 3D. Die ganze Werbekampagne im Kino und so, der hat immer so, und da hat der Daniel sich auch in die Hose gemacht, der hat immer so diesen Eindruck gemacht, dass einer aus dem Publikum erschossen wird oder so.
Das ist der Fall, ja. Das ist tatsächlich der Fall, ja. Wird jemand im Publikum erschossen?
Nein, aber ich meine
jetzt,
gibt es irgendeine, wird irgendwie die vierte Wand irgendwie durchbrochen oder gibt es irgendwie so eine... Weil die ganze Kino war immer so, jetzt sind sie Teil der Falle und sowas.
Ja.
Nein, das ist diese schlechte 3D-Marketing-Kampagne. Jeder 3D-Film, also jeder schlechte 3D-Film, wirkt doch damit, dass du Teil des...
Aber bei Thor, bei den Trailern war das so extrem.
Ja.
Also ich hätte jetzt eine Szene erwartet, weißt du, wie bei Gremlins 2, wo
also Bell,
ein Bell neben dir sitzt und...
Ja, und auf einmal hast du so Fesseln, du kannst dich nicht mehr bewegen genau. In deinem Stuhl.
Daniel, du schreibst seit Jahren total beschissen mit Kritiken auf Arrogance. Jetzt wirst du für deine Sünden büßen. Fable 3, das kannst du noch nicht ernst gemeint haben. Daniel, seit Jahren. Red auch noch zwei von die 1 von
5. Peter Molyneux, bist du's?
Ja, das ist der erste echte Jigsaw gewesen.
Seit hey, Jahren. Woher willst du das?
Ja, das ist Peter Molyneux.
Seit Jahren behauptest du deinen Schwanz wäre 3 Meter lang. Du musst sehen, ob das so stimmt.
Aber,
du musst ihn selber durchbeißen.
Ey, das kann ich, weil er 3 Meter lang ist. Peter Molyneux ist echt so ein Jigsaw. Wenn man mal an die ganzen Entscheidungen aus Fable immer denkt, diese grausamen Entscheidungen, immer so, choose wisely, töte die.
Ja, ja.
Und du kannst nicht
immer alles tun,
du musst immer irgendjemanden töten.
Oder so. Dann auch dieses Heinrich der Achte Achievement. Töte 6 Frauen.
Ja,
genau. Ehefrau. Ich will euch nicht unterbrechen, aber können wir mal beim Thema bleiben.
Ja, aber jetzt ist ja nur die Theorie.
Also es gibt keine Frage, es gibt natürlich niemanden, der aus der Leinwand herauskommt und sagt, Daniel Pog oder Alex, du bist ein Arschloch oder so.
Ja, das hatte ich jetzt auch nicht so erwartet, du.
Nee, aber, also sie wird nicht,
aber
wird
das,
irgendeiner weiß, das Publikum wird nicht angesprochen, sondern es ist halt einfach nur so, dass dir was ins Gesicht fliegt.
Andauernd.
Also Blut oder Gedärme.
Ja,
Blut oder
Gedärme. Das ist diese Autofalle, wird da einfach nur einer zerquetscht oder was?
Ich will jetzt nicht unbedingt spoilern, also...
Boah, ein bisschen American Games
Podcast. Ach so, pass auf. Also, da sitzt dann der Typ von Linkin Park, Chester Bedding, viel, bla, was irgendwie auch immer er heißt, der wird mit dem Rücken an den Sitz festgeklebt. Und unter dem Auto ist seine Freundin, unter dem
Reifen. Mit dem Schlittenkleber?
Oder mit dem anderen Kleber? Also wie er meinte, er hat kurz gekostet an seiner Haut und meinte, Ananas.
Ja, okay.
Nee. Also er muss halt, das Auto ist aufgebadet, ja, und es wurde...
Aufgebadet?
Ja, wie heißt denn das? Ja,
aufgebadet, es war schon richtig aufgebadet.
Aufgebadet, genau.
Ja. Aufgebadet ist der Kapitän.
Und drunter liegt die Freundin. Und wenn er nicht innerhalb von 60 Sekunden sich losreißt und damit halt auch seine Haut losreißt, um nach vorne zu greifen und an einem Hebel zu ziehen, dann wird seine Freundin zerquetscht.
Billig
ist
das
denn? Das Ding ist, du weißt bei jeder Falle, wie sie ausgeht.
Ja, aber
das ist bald tot. Weil, ja, das ist halt so eine quasi eher... Ja, das ist halt dumm. Also es ist einfach nur doof.
Und das fand ich halt in diesem einen Zorfeld, wo wir jetzt nicht mehr wissen, welcher es
war. Warum du mich mehr
weißt, mit diesen vier Leuten?
Weil sie so charakteristisch waren.
Nee, weil das ist ja auch ein bisschen verloren gegangen. Also ich weiß nicht, ob das zumindest beim ersten Teil oder beim zweiten war es ja auch genau so, dass es theoretisch immer eine Chance gab, die Fallen zu überstehen. Oder wie zum Beispiel bei das war ja V6 am Anfang, wo so eine Waage ist und die mussten da ihre Teile, also Fleischstücken von sich abschneiden.
Ja.
Theoretisch war das ja zu schaffen, zumindest für einen vorbei.
Aber die setzen seit dem dritten Teil halt nur noch so auf Billigungsblätter.
Ja,
deswegen genau. Weißt du ganz genau, die kommen halt nicht da raus.
Ja. Sie lernen alle die Lektionen.
Es ist ja wie bei Saw immer gewesen. Die Falle wird ja erstmal vorgestellt von Jigsaw, weil die Puppe irgendwo reingerollt kommt oder der Tonband geht an oder was auch immer. Und der eigentliche Horror findet ja da schon statt, weil du denkst, oh Gott, das sieht ja grauenhaft aus. Also irgendeine Apparatur und du denkst schon, oh Gott, ich will das Endergebnis gar nicht sehen.
Ja.
Und da fängt der eigentliche Horror schon an und im Endeffekt ist es dann mittlerweile ja so, legendär ist ja die Szene aus dem ersten Teil mit dieser Bärenfalle.
Ja.
Und die ist ja nie gesprengt worden. Ne? Du hast es dir halt immer nur vorgestellt, boah, wie krass wäre das, wenn die aufgeht.
Ja.
Der Witz ist jetzt im letzten Teil, die letzte Szene im Film ist, dass jemandem diese Bärenfalle aufgesetzt wird. Und sie geht natürlich auf, ja, und um das mal zu spoilern, aber
in 3D oder
so. Das ist so, und da fliegt dir halt auch eine Menge entgegen. Und das ist so traurig so, weil das ist halt auch so ein gewisser Reiz von diesem. Ich meine, es wäre schon geil, dass du hast dann irgendwie einen Schlüssel, der da in der Haut irgendwie eingegraben wurde und so, und du denkst, oh Gott, wenn er die jetzt aufschneiden würde. Und dann schneidet er halt nicht auf, sondern wie gesagt, der Horror findet im Kopf statt. Das ist ja bei richtig guten Horrorfilmen ist das auch ein gutes Zielmittel. Das ist so einfach. Zu nichtig, die müssen halt schön drauf mit der Kamera und.
Ja, dafür, dass es in deinem Kopf stattfindet, brauchst du auch kein 3D.
Genau. Ja. Aber es ist halt. Ist es keine gute Filmreihe. Nicht mehr.
Nee, was kriegt's? Was meinst du?
2 von 5.
2 von 5. Manchmal muss man doch einfach mal sagen, Hirn aus und Spaß haben. Ja, genau.
Also wenn das Blätter ist, dann kriegst du dein Fett weg. Und deswegen, also 2 von 5 ist so ein bisschen unter der Mitte. Es ist kein guter Film, aber wenn du so richtig schön Blut und so Gedärme und dann ist es genau dein Ding. Und dann schau dir den im Kino an.
Dann war heute noch ganz frisch in Erinnerung quasi, in deinem Kopf eben noch Unstoppable.
Unstoppable, genau. Das ist der Film mit dem Runaway Train, mit dem Zug, der auch
voll ist.
Denzel Washington, ja, der in jedem Tony Scott-Film mitspielt. Tony Scott, der kleine Bruder von Ridley Scott. Ist ja bekannt dafür, dass er keinen Film schafft.
Der kleine unbegabte Bruder von Ridley
Scott. Nö.
Im Vergleich zu Ridley.
Nö, die sind wieder gut. Also Ridley ist
so. Der macht halt immer nur den letzten
Zeit. Ridley hat
Déjà Vu auch so. Der hat auch Next gemacht?
War das?
Nein.
Nein,
scheinbar nicht. Der war zu schlecht.
Der hat Déjà Vu gemacht, ja. Okay. Nee, Ridley ist halt so ein Visionär, der früher ein gutes Auge für künstlerisches Design hatte. Mittlerweile ist ihm das
auch verloren. Ne? Ja. Ja.
Und ey,
also vor 30 Jahren.
Ja, ein gutes Auge. Heute macht er halt auch nur schöne Filme, aber also so richtig, also der hat auch ein sehr schwankendes, bei dem schwankt die Qualität stark. Bei Tony Scott ist es so, der hat immer denselben Film, sprich 12 Schnitte pro Sekunde.
Und Denzel Washington.
Und Denzel Washington spielt mit. Ja. Und der hat immer denselben Soundtrack, der geht immer von vorne bis hinten. Das ist bei Domino so, das ist bei hier links bei Déjà Vu so. Ach, ja. Bei der letzten
hat Domino gemacht.
Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er auch Pelham gemacht hat. Diesen
Klappen nicht.
Nee, ich weiß es nicht. Aber
der Staatsfeind Nummer 1.
Denzel Washington hat mitgespielt.
Staatsfeind Nummer 1 hat er denn gemacht?
Na, kann sein, ja. Aber die sind halt.
Diesen Crimson Tide, oder?
Genau, ja. Deswegen kann man sich vorstellen, im Prinzip, wie der Denzel Washington läuft. Ja. Also. Schnell geschnittene Action. Also ich habe von vielen vorher gehört, weil ich habe halt den Trailer gesehen und dachte, der wird toll. Und viele haben vorher gesagt, so, oh nee, ein Zug, der außer Kontrolle ist, das kann doch nichts werden. Nee, glaube ich, gebe ich auch zu, kann es nicht werden, aber wenn Tony Scott sowas inszeniert, dann wird das geil.
Und aber ein Zug außer Kontrolle, ist das nicht ein Zug, der hinfahren kann, wo er möchte? Also außerhalb der Schienen?
Ja, und dann...
Weil das ist das, was ich mich gefragt habe, weil wenn er auf Schienen ist, dann ist er doch... total leicht zu kontrollieren, wir können ja nur geradeaus und nach hinten fahren.
Ja, ja, also es ist halt
so. Es ist nicht so, wo ist er jetzt? Er ist total außer Kontrolle, wir wissen nicht, wo
er ist. Es ist ja so, der ist halt kein normaler Zug, ja. Das ist, sondern der hat flüssiges Schlagmichtod auf dem hinten drauf.
Deswegen kann man ihn nicht gezielt entgleisen
lassen. Wir wollten ihn entgleisen lassen, ja, aber er ist halt so schnell, dass er diese, die haben so kleine Klammern, die sie dann auf diese Schienen machen. Und die sprengt der einfach, weil er so schnell und so schwer ist. Ja. Und im Prinzip kann man ihn nur noch durch menschliche, dass man ihn entweder ausbremst oder dass man irgendeinen Menschen an Bord bringt und ihn bremst.
Ja.
Und er fängt so ein bisschen.
Aber nicht Denzel Washington, oder?
Ja, das will ich jetzt nicht spoilern. Also, aber er fängt halt sehr langsam an, ja, und beziehungsweise.
Findet der Zug
mit der Fest gefahren
und doch, ist er nicht so schnell, vielleicht kann
er hin. Ja, am Anfang hat er tatsächlich gestanden, ja.
Schicke Geschwindigkeit.
Und dann ist es schon sehr konstruiert. Also allein wie der außer Kontrolle gerät. Ja. Da springt dann auf einmal der Führer raus, weil er draußen ein Signal persönlich, also aus dem fahrenden Zug, springt er aus, weil das Signal will er umschalten und dann kommt er manchmal rein, weil er zu dick ist. Ja. Also wir lernen, dicke Menschen machen Katastrophen.
Anscheinend wird so ein Zug auch von nur einem gefahren.
Ja, der andere, der steht hinten, weil er hinten nämlich
die Kohle scheffeln
muss. Die Fernschaltbremsen gerade reparieren wollte, die nämlich auch zufällig kaputt waren. Und dann... schaltet sich auch von wie von Geisterhand der Regler für die Geschwindigkeit auf Full Throttle. Also er hat es ganz nach oben gemacht und dann auf einmal geht das Ding ganz nach unten. Und ich dachte so, das wäre es halt jetzt noch, wenn dann jetzt dann auf einmal kommt so ein Autofahrer, der guckt dann auf seine Uhr und auf einmal guckt er wieder hoch und da ist ein Zug und dann tut sein Pferdekoppel, landet da drauf und das ist
ja Robert Eck.
Das ist so eine Sammelsurium an Zufällen, ja, also das Drehbuch ist echt
krass konstruiert. Aber ich muss auch sagen, das ist nun mal, ich bin ja ein großer Eisenbahn-Fan.
Ja,
ich kenne mich
mit Eisenbahn-Romantik.
Ja, ich bin ein großer Eisenbahn-Fan. Und ich muss sagen, das ist zufällig wirklich das Sicherheitssystem eines Zuges, wenn alles kaputt geht, dass er dann auf höchste Geschwindigkeit schaltet. Das ist das Sicherheitssystem, damit er trotzdem noch pünktlich kommt, trotz all dieser Probleme. Pünktlichkeit über
über alles.
Also man kann sich darüber aufregen, man kann es aber auch lassen. Ich habe versucht es zu lassen und ich muss gestehen, er macht dann wirklich, wenn diese Züge dann total außer Kontrolle dann vor sich hinrollen, macht er richtig Spaß, weil er dann auch, der wird so spannend, dass ich dann zum Schluss fast meine Jeans aufgegessen habe. Ja. Also ich habe neben mir die Kollegen, die saßen dann da, die haben richtig laut durchgeatmet, weil es immer wieder so Szenen gibt, wo die Musik dann auch mal stoppt und dann irgendeiner hängt dann da fast auf den Gleisen. Es ist wirklich schweinespannend und das ist durch diese schnelle Ästhetik, diese Schnittästhetik von Tony Scott, ist die so atemlos inszeniert, dass du in den letzten 20 Minuten überhaupt nicht mehr dazu kommst, auf die Toilette zu gehen, auf die Uhr zu gucken oder auf deine Freundin zu steigen.
Deswegen wolltest du eigentlich deine Jeans ausziehen.
Genau.
Also zu spät.
Fantastischer.
Es geht jetzt schon richtig geil.
Fantastischer Ritt, ja. Muss ich sagen. Er hat so ein paar kleine Flaws, aber die vergisst man angesichts der letzten 20 Minuten, weil die sind schweinegeil und schweinespannend. Also so, sehr zu empfehlen. Hast
du irgendwas Vergleichbares, würde ich sagen?
Speed,
so? Ja, das ist die Frage. Also ob man bei Speed zum Beispiel immer so on the toes war. Also ob man da immer...
Nee, eben nicht. Also ja, es gab bei Speed keine Szene, wo man... Also es gibt vielleicht diese eine Szene, wo sie auf diese
Lücke in der Brücke
zurasen. Aber das ist so ein kleiner Moment. Aber gegen Ende von Unstoppable bleibt das Ding halt... einfach nur scheiße spannend. Ja. Also ich, das letzte Mal so dabei war ich eigentlich, weiß ich gar nicht, bei The Dark Knight beim Ende. Ja, aber es war auch ziemlich spannend, fand ich im Kino damals beim ersten Mal gucken. Vom Erlebnis heute war das so ein bisschen wie bei Panic Room damals, den ich
stimmt,
auch fantastisch fand.
Der Dessenfänger.
Der am Ende auch übelst die Tangenschraube anzieht und dann erst sich entlädt, quasi wurde dann wirklich, ich merke dann, dass ich total angespannt war, merke ich erst, wie ich mich dann langsam fallen lasse wieder, ja, und das war jetzt heute auch der Fall. Ich saß dann wirklich total verkrampft da, weil der so scheiße spannend dann zum Schluss wird. Also man könnte ihn wirklich so ein bisschen mit den echt großen Spannungsfilmen vergleichen. Also kann ich nur empfehlen. Es wird keine 5 von 5, nee. Aber 4 von 5 Popcorn-Typen sind da drin, auch wenn Saskia, die hat ihn heute auch gesehen. Die fand ihn sehr gewöhnlich, ja, so ein typisches Unterhaltungs-Blockbuster-Kino, aber Saskia kriegt die Daniela Katzenberger, ja. Wer würde der schon...
So braucht die Piranha 3D nicht, ja. Um das auch nochmal erwähnt.
Ja, damit bin ich fertig. Megamind könnt ihr meiden, Rapunzel nicht tot.
Ja, Unstoppable ist eine Empfehlung, coole Sache. SV3 für alle, die schon immer mal von ihrer 3D-Brille Gedärme und Blut abspritzen wollten.
Die können aber auch in Jackass 3D gehen, dann kriegen sie irgendwelche anderen Körperflüssigkeiten ins Gesicht. Also.
Das kennt man ja aus dem echten Leben.
Ja,
kennt man aus dem echten Leben. Das nimmt man dann im Kino, glaube ich, nicht mehr. Gut, ich denke, wir haben das. Das ist quasi, irgendwann muss man ja aufhören. Und dieser Moment ist jetzt erreicht. Der 68. Area Games Podcast verabschiedet sich ins Wochenende. Wir wünschen euch wie immer ein tolles Wochenende. Macht was draus, spielt was, es ist genug da. Die meisten, denke ich mal, Modern Warfare-Spieler werden jetzt sozusagen die letzten Testrunden machen, bevor wir dann nächste Woche mit Black Ops anfangen. Oder sie haben Glück und haben schnell einen Versender und haben das Spiel schon seit Samstag. Soll es ja geben, dass einige schon seit Samstag Black Ops spielen?
Ich hasse die. Ja, ja. Ich das wieder meiner Freundesliste sehe.
Ja, ich denke mal, ab nächstes Wochenende ist es sowieso wieder so, dass es so wie. Obwohl, ich finde, es gibt nicht mehr so diese Gleichschaltung. Also die habe ich früher stärker empfunden. Also auch als Halo Reach rauskam, da war das so, okay, hier zwei Spiele, Halo Reach, aber der spielt jetzt wieder was anderes und so. Also ich kann mich noch erinnern, als so irgendwie zumindest so zu Zeiten von Project Gotham, das war natürlich auch die Launch-Zeit, stimmt schon, aber so Project Gotham Racing 3 oder 4 oder Fable 2 hatte ich so mal das Gefühl, so alle in der Vorlesung spielen dasselbe Spiel. Oder halt Modern Warfare 2, doch, da war ich auch so, genau.
Also ich habe es bei Reach auch gesehen bei mir in der Liste, aber ich habe halt sehr viele Halo-Spiele auch.
Ja. Ich finde, das ist halt irgendwie jetzt ein bisschen wieder fragmentierter quasi. Aber mal sehen, also auch Black Ops das wieder, dass wir das wieder hinbringen. Tja, in diesem Sinne würde ich sagen, übergeben wir
den
Podcast.
Übernehmen,
nicht übergeben. Übergeben wir den Podcast wieder an Christian Mail und verabschieden uns und sehen uns und hören uns alle wieder zur 69. Ausgabe des Aero Games
Cast. An einer anderen Location. Also,
Nö.
Ja, stimmt, ich verwechselte es mit Highschool,
wo wir immer andere Locations waren.
Jetzt erwähne ich Highschool,
ich stimmt, gar nicht dabei, es zu vergessen.
jetzt müssen wir uns wieder rechtfertigen.
Ich hätte Eisenstadt vorgeschlagen als Location.
Ja. Nee, in diesem Sinne wünsche ich mir ein tolles Wochenende. Freuen uns auf euer Feedback und tschüss sagen der
Daniel,
David,
Tafid und der Alex. Und die Saskia sagt auch tschüss, aber auf ihre Art.
Tschö.
Tschö. Sprich die so in Katzenberger.
Fucking ass.
Give me a fucking answer!
Bam! Und wieder ein Spiel umsonst. So ist das bei Euro Games.
Ja. Zack! Wir sind kostenlos und verschenken noch Sachen.
Ja, eben. So kann es weitergehen.
Ohne Hose?
Ja.
Wenn man im Nitroglycerin gefüllten Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, die brennen.
Ja.
Wenn's klappt.
Wenn's klappt.
Muss man sagen.
Muss man sagen.
Oh, good for you! And how was it?
Also dafür, dass der eigentlich immer so angeht, also wir. Nein, klar, diese...
Was war eben, das habe ich was vergessen.
Lass mal diese Kunstpause.
Ja.
Was ich denn... irgendwann gibt es da plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding in den Weltraum. Oder ist da schon? Der kommt nur rückblenden.
Muss man das Spiel von rechts nach links spielen?
What don't you fucking understand?
Ja.
Ich denke immer,
Let's go again!
Da schiebe ich doch mal Halo in meine Playstation rein. Das ist ein Fortschritt.
Alex, Daniel und Johannes vom Mikrofon versammelt und vergammelt.
Daniel Puck!
Ach du Scheiße! Kaffee ist in Polen.
Angeblich. Vielleicht sollten wir Kaffee einbürgern in Polen.
Ja.
Und dann dahin schicken.
Ja.
Das machen wir.
Als klavierspielenden Hund. Genau. Wir haben ja auch die Tierfreunde auf unserer Seite.
Die Klavierfreunde auf unserer Seite.
Ja.
Boah, würde das groß werden.
Boah. Fucking ass.
Bam.
Fucking ass.
Bam.
Fucking ass.
Bam.
Fucking ass.